Das ist genau die Logik, die die Bürgerinnen und Bürger so ankotzt. Wenn jede Partei nach einer Wahl sich hinstellt und bei Prozentverlusten und Stimmverlusten sich hinstellt und sagt, unsere Partei geht als ganz klarer Sieger aus dieser Wahl heraus. Wir sehen unsere Politik bestärkt. Das ist ein Auftrag des Wählers, so weiterzumachen. Es ist diesem Haus und dieser Demokratie nicht würdig, Frau Bayram. Vielen lieben Dank.
Willkommen zum Klabauterkast 129. Es steht bald wieder ein Bundesparteitag an, also Ende der Woche. Es wird ja im Laufe der Woche dann online gehen, also praktisch jetzt unmittelbar.
Unmittelbar.
Ich sitze hier, wie man schon gehört hat, mit Christopher Lauer.
Hallo Christopher. Danke für die Einladung.
Ja, gern geschehen. Danke fürs Kommen.
Ja, keine Ursache.
Jetzt bedanken
wir uns. Es gibt Kuchen und Tee.
Ja, das ist hier der Dankespodcast. Naja, also wie gesagt, wir werden beide zum Bundesparteitag fahren natürlich.
Ja.
Und ja, so ein bisschen wollen wir drüber sprechen. Mit der gebotenen Neutralität. Wie sagtest du, ich muss Neutralität walten lassen.
Ja, weil Maha möchte ja bei diesem Wahlparteitag als, was möchtest du
ich
als
möchte Wahlleiterteam mitwirken. Naja, und was heißt ich möchte? Also wenn man mich wirklich für nicht neutral genug hält, lasse ich es halt bleiben.
Ach so.
Aber ich habe mich halt bereit erklärt, denn der Michael Ebner hat ja so eine relativ tolle Software.
Ja.
Es gibt halt nur wenige Leute, die sich damit auskennen. Und angesichts der schlechten Dokumentation, nein. Also ich bin, ich kenne mich halt mit der Software aus.
Ja.
Und deshalb kann ich das ganz gut mit dem Klicken.
Die wird dann bei der Auszählung benutzt, um das alles schneller zu machen.
Genau, das ist aber der Teil, mit dem ich mich nicht so gut auskenne. Ich kenne mich halt aus, wie man die Oberfläche bedient, mit der man dann die Ergebnisse projiziert.
Okay, das heißt, du hast da Special-Kenntnisse und wirst dich deswegen bei der Wahl nützlich machen. Ja.
Ja. Genau, das war die Idee. Aber wenn die Leute meinen, das soll jemand anders machen, ist mir auch recht.
Das heißt, wir haben wieder einen Vorstandswahlparteitag und werden bis auf diesen Vorstandswahlparteitag eigentlich wahrscheinlich gar nicht viel machen, außer ein Europaprogramm hoffentlich noch verabschieden. Ne?
Mhm. Genau, das ist jedenfalls die offizielle Planung, glaube ich.
Die offizielle Planung. Gibt es auch noch eine inoffizielle?
Nö, weiß ich nicht.
Von der ich da nichts weiß.
Nee, ich weiß sonst nichts. Ich weiß nur, ich kenne nur die offizielle diesmal. Ich bin nicht Mitglied des Inner Circles.
Ja.
Ich kenne nur die offizielle und das ist das, was im Wiki steht. Unter Bundesparteitag 2013.2. Wobei ich etwas erstaunt war, dass es erst der zweite war, 2013.
Ja, gefühlt hatte man irgendwie den Eindruck, dass das ganze Jahr lang Bundesparteitag war.
Ja, naja, ich war ja nun auch auf anderen Parteitagen.
Ja.
War jetzt kürzlich noch in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Ein sehr angenehm harmonischer Parteitag, bei dem ich auch Versammlungsleiter war. Und ja, hat eigentlich Spaß gemacht.
Ja, das ist sowieso so eine Sache, die mich ein bisschen wundert, so nach der Bundestagswahl. Die Piraten arbeiten ja, also wir arbeiten da ja tatsächlich antizyklisch im Vergleich zu den anderen Parteien. Während die anderen Parteien es schaffen, während eines Wahlkampfes und in der Zeit davor die Füße alle stillzuhalten, mhm, ja, und ihre Leute so ein bisschen machen zu lassen, also bis auf die SPD, die hatten Sigmar Gabriel, aber mal so bei den anderen Parteien, wohingegen dann die Piraten in genau dieser Phase sich irgendwie gefetzt und beschimpft und alles Mögliche haben, mhm, wohingegen nach der Wahl dann genau das Gegenteil passiert, nämlich die anderen Parteien lassen alle die Köpfe rollen. Ne? Wir haben das, mhm, heute auf dem Weg hierhin zum Podcast, habe ich es nochmal gelesen, Christian Lindner Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo er Rösler vorwirft, bei der Energiewende versagt zu haben. Mhm. Wir hatten das bei den Grünen, die ja relativ schnell sich von ihrer Führungsspitze aus dem Bundestagswahlkampf verabschiedet haben, ja, wo man sowohl beim Bundesvorstand der Grünen als auch bei dem Fraktionsvorstand der Grünen-Fraktion im Deutschen Bundestag einen Wechsel hat.
Ja.
Und bei der FDP, gut, ergibt sich das mit der Bundestagsfraktion, weil die ja rausgeflogen sind.
Ja.
Aber da es ja jetzt auch einen Führungswechsel gibt, ich meine, die SPD, gut, hat irgendwie ihre alte Mannschaft, aber Nahles jetzt auch auf dem letzten Parteitag ziemlich abgestraft mit irgendwie 60% Wiederwahlergebnis. Und gut, die CDU ist ja die einzige Partei, die zumindest den Prozenten nach diese Wahl gewonnen hat, aber jetzt so ein bisschen das Problem hat, dass sie niemanden eigentlich hat, mit dem sie so richtig koalieren kann oder will.
Ja, ja.
Ja, nur die Piraten sind auf einmal komplett ruhig und niemand fordert irgendjemandes Rücktritt. Was wahrscheinlich, ich habe mir ja lange Gedanken drüber gemacht, woran das liegt. Ich glaube, einmal liegt das daran, dass die Leute größtenteils eh nicht mehr antreten. Also Bernd Schlömer, einer unserer dienstältesten Bundesvorstände, was man sich auch nochmal vor Augen führen muss, dass er seit 2009 diesem Gremium angehört und sich halt jetzt 4 Jahre lang diesen Wahnsinn angetan hat, tritt nicht mehr an. Und Sebastian Merz hat ja frühzeitig angekündigt, dass er auch nicht mehr antreten wird. Klaus Peukert zieht sich zurück. Katharina Nokum hat jetzt in der Zeit gesagt, dass sie auch nicht mehr für den Bundesvorstand kandidieren kann, schlichtweg aus dem Grund, weil sie es sich nicht mehr leisten kann. Und das ist, denke ich, eine Sache, über die wir nachher noch reden werden. Also jetzt nicht konkret über Katharina Nokum, aber diese ganze Frage mit der Vorstandsbezahlung, die ja durch Katharinas Interview da aufgekommen ist. Und ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der Einzige, der jetzt nochmal kandidieren möchte für den Bundesvorstand aus dem aktuellen Bundesvorstand, ist der Christoph Chan Hin, oder? Der Incredible, oder?
Ja.
Weil der Sven Schomacker hört auch auf. Und ob die Swanhild nochmal Schatzmeisterei macht, ich habe gerade auf die Kandidatenseite geguckt, gefunden habe ich sie da nicht, ne? Also ich bin mir da gar nicht sicher. Das heißt, da steht jetzt auch ein größerer Wechsel an. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich auch nochmal mehr Diskussionen gegeben, wenn da jetzt, weiß ich nicht, Sebastian Merz gesagt hätte, er will jetzt nochmal für den Bundesvorsitz kandidieren oder so. Ich glaube aber, dass es nicht nur daran liegt, dass die Leute alle gesagt haben, so, wir hören jetzt auf, sondern ich musste mal gerade husten, sondern dass es auch daran liegt, dass es zwar, sag ich mal, so inoffizielle und intransparente Seilschaften innerhalb der Piratenpartei gibt, aber jetzt nicht so klar artikulierte Flügel wie bei anderen Parteien, ne? Also die Grünen haben irgendwie ihre Realos und die Linken und die Fundis und die SPD hat da irgendwie die Netzwerker und den Seeheimer Kreis und bei den CDU.
Die Linke. Die SPD hat auch eine parlamentarische Linke.
Die hat auch tatsächlich eine Linke, ja. Ach, das wusste ich gar nicht, dass die SPD eine Linke hat. Gut, die Linke ist klar aufgeteilt zwischen, weiß ich nicht, Trotzkisten und Leninisten und Stalinisten und hast du nicht gesagt?
Ja, ehemals WASG, ehemals
PDS.
PDS, glaube ich.
Ja, und und das ist ja in der Piratenpartei noch immer nicht, auch nach 4 Jahren seit der Bundestagswahl 2009, ist das ja nicht klar artikuliert.
Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass das relativ klar ist.
Ja, aber es ist trotzdem nicht klar, so klar artikuliert wie in anderen Parteien. Also klar, du weißt, wir haben irgendwie die Südstaaten und dann gibt es irgendwie BGE-Befürworter oder Leute, die sagen, ja, die Piratenpartei muss vor allen Dingen sehr links sein, aber es ist ja trotzdem nicht so klar artikuliert, dass du da jetzt irgendwelche Personen ausmachen könntest, die da Wortführer von irgendwas sind oder
naja,
weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, also ich glaube schon, dass man auf der einen Seite halt die Progressiven hat. Ich finde die Bezeichnung progressiv halt besser als die Bezeichnung Linke.
Ja.
Also jedenfalls würde das nicht zu meinem Selbstverständnis passen, obwohl ich natürlich in den progressiven Flügel gehöre. Und dann gibt es natürlich wie kann man die positiv benennen? Also die, Liberalen, möchte ich vielleicht mal positiv sagen.
Naja, also Gerhard Anger hat das mal irgendwie so formuliert in unserem Programm oder irgendwo in der Satzung steht irgendwas von Chancen und Risiken und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es gibt halt eine Gruppe innerhalb der Piratenpartei, die sieht vor allen Dingen immer die Chancen und das wäre dann so der progressivere Teil und dann gibt es halt einen Teil, der sieht halt vor allen Dingen immer die Risiken und das wäre dann eher der, weiß ich nicht, konservativere oder halt eben nicht so progressive Teil, wie immer man das nennen möchte. Mhm. Und klar gibt es diese Gruppen, aber ich nehme die nicht so wahr, dass die in einer Form organisiert werden, dass sich da irgendwas artikuliert oder so. Ich meine, es gab ja Versuche mit, weiß ich nicht, Gruppe 42 und Frankfurter Kollegium und wie das alles heißt, aber das sind ja alles Sachen, die über die Ankündigung hinaus wir tun hier jetzt Dinge, ja nie gegangen ist. Also da wurde dann immer mit großem Tamtam irgendwas angekündigt und dann ist da nie irgendwas gekommen, dann hat sich da nie irgendeine Wirksamkeit entfaltet. Das heißt, ich glaube, diese Gruppierungen, auch wenn es sie lose in der Partei geben mag, sind sie nicht so manifestiert, dass sich daraus irgendeine zielgerichtete Wirkung entfaltet. Und ich glaube, das ist halt auch ein Grund dafür, warum das jetzt nach der Bundestagswahl so verblüffend ruhig ist bei den Piraten. Weil es auch irgendwie gar niemand weiß, wer sollte sich jetzt gegen wen irgendwie richten. Und wenn man sich den Bundestagswahlkampf anschaut, dann hat er sich ja vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet, dass halt irgendwie Dinge nicht gemacht worden sind. Mhm. Ne? Und wenn Dinge nicht gemacht werden, kann man halt kritisieren, dass Dinge nicht gemacht werden, aber man kann sich halt nicht irgendwie konkret an dem aufhängen, was dann möglicherweise gemacht worden ist oder so. Mhm. Ne? Und deswegen ist das im Moment, ich nehme das als eine sehr schwierige Phase wahr, weil ich selber auch nicht so richtig schlau daraus werde, weil ich das Gefühl habe, dass sich die Partei im Moment so irgendwie durchwurschtelt, aber auch irgendwie niemand so richtig weiß, wo es jetzt hingehen soll, weil das... ich nehme das ein Stück weit als so Burnout. Also so ein institutioneller Kollaps. Da erinnere ich mich jetzt auch gerade dran. Also Gerhard sprach auch mal vom Organizational Burnout. Es gibt da so verschiedene Phasen, die ich jetzt nicht kenne, aber damals, als wir drüber gesprochen hatten, hatte ich schon den Eindruck, dass die Piratenpartei eigentlich so einen hat. Und jetzt ist halt die ganze Spannung durch den Wahlkampf irgendwie weg und es gibt keine nennenswerten Strukturen, es gibt keine nennenswerte Organisation. Und die Leute wissen halt einfach, glaube ich, auch im Moment gar nicht, wohin sie sich irgendwie richten sollten. Wenn man jetzt der Meinung ist, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern die Partei ist nach wie vor eine ziemlich diffuse Masse ohne klare Richtung und ich denke, das ist dann auch irgendwie der Grund, warum wir bei der Wahl so abgeschnitten haben, wie wir abgeschnitten haben.
Das hängt schon zusammen.
Und deswegen, also das ist halt im Moment so eine Schockstarre und ich weiß halt auch gar nicht, wie wir da jetzt wieder rauskommen im Moment.
Ja, na, es muss halt entsprechend interessante neue Projekte geben, beziehungsweise es muss an bestimmten Stellen weitergehen. Also ich halte ja nach wie vor immer noch die Frage der Beteiligung im Internet für wichtig. Ja. Ich meine, das ist die Piratenpartei. Die muss das machen. Es kann ja nicht angehen, dass die anderen Parteien in diese Richtung irgendwie ganz furchtbare Vorstöße machen. Mit Wahlcomputern und sonst was allem. Ja. Und die Piraten, die nur eigentlich wissen sollten, wie es geht, da nicht weiterkommen.
Ja, aber ganz ehrlich, ich sehe da im Moment relativ wenig Hoffnung. Oder ich habe da relativ wenig Hoffnung, weil ich habe jetzt gehört, dass es für diesen Basisentscheid oder so, soll es jetzt auf dem Parteitag irgendeine Form von Akkreditierung oder Anmeldung mit Mitgliedsnummer und Unterschrift und sonst irgendwas geben? das hätten wir uns damals mal bei Liquid Feedback irgendwie trauen sollen. Ne? Also, wo ich mir irgendwie so denke, Leute, wir haben doch eigentlich die Tools und die Möglichkeiten, wir haben das auch jetzt schon lang genug erprobt in Berlin, aber auch im Bund. Und ja, es gibt halt noch immer so diffuse Widerstände dagegen. Gleichzeitig sträubt man sich, sowas wie ein Delegiertensystem einzuführen. Mhm. Und das führt dann halt dazu, dass wir eben diese Omnibus-Demokratie haben, die wir irgendwie haben. Ja,
also Omnibus-Demokratie?
Omnibus-Demokratie bedeutet, dass du dass das Wahlergebnis auf oder das Wahl- und Abstimmungsergebnis auf einem Parteitag davon abhängig ist, wo dieser Parteitag regional stattfindet und eben dann wer.
Das ist ja interessant. Den Terminus kannte ich noch gar nicht. Ist der von dir oder?
Nee, den habe ich mal. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Ich glaube die. Ich habe das mal irgendwie aus einem Buch, in dem es entweder um die SPD oder um die Grünen in Hessen ging. Ich weiß es nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Bezeichnung Omnibus-Demokratie nicht von mir stammt. Und
vielleicht weiß es einer von den Hörern.
Vielleicht weiß es einer von den Hörerinnen oder Hörern. Also sprich, ich weiß, dass man eigentlich von den Piraten das erwarten würde, dass wir ein verbindliches Mitbestimmungs- und Beteiligungsprogramm irgendwie haben über das Internet, aber won't happen, weil es, wie gesagt, auch nach 4 Jahren keine Einigung darüber gibt, wie es genau aussehen soll. Ich meine, wir haben 2010, das ist jetzt auch 3 Jahre her, also fast 4, hatten wir einen Beschluss im Mai in Bingen auf dem Parteitag, dass die Piratenpartei Liquid Feedback für ihre Meinungs- und Willensbildung einsetzt. Mhm. So. Mhm. Und wir haben seither Bundesvorstände gehabt, die aus welchen Gründen auch immer da mehr oder weniger drauf geschissen haben. So. Mhm. Das heißt, man kriegt dann davor so einen Parteitag irgendeine E-Mail mit einer 10-seitigen Lime-Survey-Umfrage, wo dann irgendwie steht, bitte hier kreuze an, welchen Satzungsänderungsantrag du gerne behandeln würdest. Und dann steht da allen Ernstes Nummer 115, Nummer 114.
Ja, brauchst du das nicht zu erzählen, ich bin daran gescheitert.
Ja, ich möchte es nur noch mal den Hörerinnen und Hörern irgendwie sagen, weil ich finde es halt einfach krass. Ich empfinde das tatsächlich als auch dann irgendwie ein Affront, eine Beleidigung. Ich fühle mich da nicht irgendwie ernst genommen. Und da kann mir jetzt auch keiner erzählen, weil ja dann auch immer irgendwie gesagt wird, ja, Liquid Feedback. Das sei ja alles so schwierig zu bedienen. Also mir kann jetzt niemand sagen, dass 10 Seiten, wo ich nur Nummern habe und dann immer Ja und Nein klicken soll, dass das in irgendeiner Form übersichtlicher ist oder irgendwas mit Beteiligung zu tun hat. Aber weißt du, Maha, ich merke auch gerade, wenn ich jetzt so erzähle, ich komme mir halt auch echt mittlerweile wie so ein alter Opa vor, der ständig vom Krieg erzählt, weil ich erzähle, seit 2009 nichts anderes. Ich sage immer, die Partei muss sich professionalisieren und die Partei braucht eine verbindliche Abstimmungssoftware über das Internet oder sie braucht dann eben ein Delegiertensystem, wenn sie es nicht schafft. Es ändert sich nichts. Mhm. Es ändert sich nichts. Und dann entsteht halt, glaube ich, eben genau das, was ich da vorhin mit Organizational Burnout bezeichnet habe oder so. Du sagtest, ich kann ja das mit dem Organizational Burnout ja mal gerade raussuchen und du sagtest, ja, wir kommen da gleich noch auf die Professionalisierung.
Ja, die Professionalisierung ist dann ein Thema, was wir uns für heute ja vorgenommen haben.
Ja.
Aber ich möchte noch mal kurz bei dieser ganzen Geschichte mit dem Abstimmungstool bleiben. Weil mir da auch Sachen klar geworden sind, einfach jetzt auch nochmal durch Gespräche in Mecklenburg-Vorpommern, wo man ja eine SMV hat, wo man übrigens jetzt auch für den Realparteitag, wie das so schön heißt, also Realversammlung, nicht Realparteitag, Realversammlung, das war ein neues Wort, was ich aus Mecklenburg-Vorpommern mitgebracht habe, Realversammlung, wo man ja auch beschlossen hat, dass es für die sogar, dass man da Vertreter bestimmen kann, wenn man selber nicht hinfahren kann.
Mhm.
Was ja auch eine interessante Idee ist. Es ist dann zwar kein Delegiertensystem, also jeder kann hin, aber die, die nicht hinfahren können, können sagen, der und der soll mich vertreten.
Ja.
Das ist,
die haben dann auch mehr Stimmen, oder was?
Ja, ja, dann hat halt einer mehr Stimmen. Das macht es bei der Auszählung ein bisschen schwierig, aber kriegt dann mehrere Bändchen und kriegt dann mehrere Stimmkarten und muss man dann eben gucken, wie man das macht, wenn er mehrere Stimmkarten heben soll. Da kann man ja vielleicht auch Zweier- oder Fünfer-Stimmkarten haben oder so, die dann gleich auffallen, damit man das zählen kann. Aber so viel werden da auf einen sicherlich am Ende nicht kommen. Auf jeden Fall ist das ja schon so eine Vorform von Delegation. Nein, also ich habe Gespräche geführt, auch darüber. Und mir ist eigentlich jetzt endlich mal klar geworden, dass es schon irgendwie drauf ankommt, dass Leute nicht nur Dinge für sich entscheiden, sondern eben tatsächlich auch für andere. Denn das passiert ja immer wieder. Also selbst wenn wir so ein informelles System haben, dann sind ja die, die nicht abstimmen, beziehungsweise die nicht da sind, auf dem Parteitag sozusagen vertreten von denen, die da sind, was du Omnibusdemokratie meintest.
Ja.
Das heißt, du hast so eine Art informelle Delegation. Und das ist eigentlich nicht gut. Denn die, die da sind, die müssen sich nicht gegenüber denen, die nicht da sind, rechtfertigen, sondern die stimmen nur für sich ab.
Ja.
Und das ist nicht gut. Also ich finde, das geht in der Politik schon darum, dass man Dinge verantwortlich tut und auch eben vor anderen vertreten muss.
Ja.
Und das ist eben genau das, was man hat, wenn man Delegierte hat. Und jetzt heißt es natürlich bei den Piraten, wir wollen keine Delegierten.
Ja,
ja, dann wäre natürlich so ein System wie Liquid Democracy gut, wo man halt die Delegierten gleich wieder abwählen kann.
Ja.
Aber nur zu sagen, die Basis entscheidet und alles macht die Basis, das ist ja Verkennung der Lage.
Ja.
Das passiert ja auch nicht.
Ja, ein Bekannter von mir hatte mal auch vor kurzem jetzt gesagt, wenn man das Bundestagswahlergebnis zynisch kommentieren wollte, dann wurde ja bei den Piraten vor allen Dingen die Basis abgewählt. Ne? Also wenn man jetzt die Behauptung, dass die Basisdemokratie in der Piratenpartei in irgendeiner Form funktioniert oder dass wir eine Basisdemokratie haben, also wenn man diese Behauptung glaubt, ja, und wenn man sich dann das Ergebnis irgendwie anschaut bei der Bundestagswahl, dann kann man halt sagen, okay, die Menschen da draußen hatten irgendwie keinen Bock auf diese Basisdemokratie, die hatten keinen Bock auf diese Organisation, weil sie der Meinung waren, dass die Piratenpartei in dieser Form nicht in der Lage ist, ihre Interessen ordentlich zu vertreten. Und ich meine, das muss man sich auch mal angesichts jetzt der Koalitionsverhandlungen und so weiter, muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, dass angesichts des politischen Angebotes, was hier jetzt im Parlament sitzt, im Deutschen Bundestag, die Menschen der Meinung waren, dass die Piraten nicht in der Lage sind, es besser zu machen oder genauso gut wie die Parteien, die da jetzt im Moment vertreten sind.
Mhm.
Ja, beziehungsweise, dass man der Meinung war, dass es so eine komische Partei wie die AfD, dass die sogar noch besser dazu in der Lage wäre. Mhm. Die sind ja nur ganz knapp an den 5% irgendwie vorbeigeschraubt.
Mhm.
Und das ist, ich meine, du hast das ja auch gerade beschrieben, da muss die Partei im Grunde genommen auch mit so ein paar Lebenslügen aufräumen. Also wenn du irgendwie sagst, ja, also wenn man immer so hört, ja, aber ein Delegiertensystem wollen wir auch nicht, weil ein Delegiertensystem ist schlecht. Also das ist immer dieses, der Jewgeni Morozov, der hatte mal in einem Beitrag in der FAZ einen ganz schönen Satz über die Piraten geschrieben und den fand ich sehr bemerkenswert, weil in dem Moment mir das auch nochmal so klar wurde, was mir eben aus dieser Innensicht als Mitglied dieser Partei eben nicht klar gewesen ist, dass die ganzen Forderungen der Piraten, also von uns an das politische System, ja, dass es transparenter sein muss, dass es nachvollziehbar sein muss, dass man mehr Bürgerbeteiligung braucht, dass wir mehr, weiß ich nicht, auch innerparteilich mehr Beteiligung brauchen und dass so ein politisches System kompatibel sein muss mit den ganzen, sag ich mal, modernen Datenverarbeitungssystemen und so weiter und so fort. Ja.
Mhm.
Diese Forderungen sind ja nicht aus einer profunden Kenntnis des politischen Systems entstanden,
Ja.
Sondern aus von einem Blick, aus einem Blick von außen, ja, auf das politische System. Und dass man irgendwie gesagt hat, ja, das und das und das gefällt uns nicht und dann machen wir das und das und das doch mal bitte anders. So. Mhm. Aber ohne zu wissen, ohne sich mal Gedanken vorher darüber zu machen, ob das überhaupt funktionieren kann, ob das überhaupt dann ein funktionsfähiges System ist.
Mhm.
Und wenn man sich das so weit anguckt, wie es in den letzten 4 Jahren gelaufen ist, muss man einfach sagen, dass viele unserer, ich nenne es jetzt mal irgendwie Theorien oder Thesen, ja in Konfrontation mit dem politischen Alltag falsifiziert worden sind.
Hm, und zwar
irgendwie Wissenschaft. Ja, dass man irgendwie der Meinung ist, wenn man eine Beteiligung, wie auch immer, organisiert, ja, in einer Partei, dass diese Partei dann besser dazu geeignet ist, Probleme zu lösen, als eine, in der das nicht so ist. So. Hm. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, dass die Piraten diese Beteiligung, die wir uns da idealisiert vorstellen, ja noch gar nicht umgesetzt haben, weil es diese inneren Widerstände gibt. Ja. Aber dann muss man wieder die Frage stellen nach der Wahl der Mittel, ja, lässt sich mit basisdemokratischen Mitteln überhaupt eine Basisdemokratie etablieren, ja, oder bräuchte man nicht, weiß ich nicht, einmal ein sehr hierarchisches System, das sagt, okay, so und so und so wird das jetzt organisiert und wenn dieser Organisationszustand herrscht, dass man dann irgendwie sagt, so okay,
ja,
und jetzt haben wir hier eine ständige Mitgliederversammlung und jetzt haben wir hier, also ist ja genauso wie,
wie das zum Beispiel, könnte sein, ja, ja.
Also, dass man irgendwie, wie in der Mathematik, ja, wo es halt ein paar wenn du irgendwie dein System da irgendwie aufbaust, dann gibt es ein paar unveränderliche Sätze, die auch nicht bewiesen werden müssen, sondern die man einfach als gegeben annimmt.
Mhm.
So. Und darüber findet halt keine Diskussion bei uns statt.
Mhm.
Merke ich einfach.
Ja.
Es findet keine Diskussion darüber statt. Nach einer verlorenen Bundestagswahl, dass man irgendwie sagt, okay, wir müssen mal zur Kenntnis nehmen, dass die Christlich-Demokratische Union, ja, mit ihren Organisationsstrukturen, die sie so hat, bei der Bundestagswahl über 40% eingesackt hat. So.
Mhm.
Und dass die Piratenpartei mit ihren Organisationsstrukturen, die sie hat, eben nur 2% eingesackt hat. So.
Mhm.
Und darüber wird halt keine Diskussion geführt, sondern es gibt halt immer dieses Weiter-so und da passt jetzt auch, wie gesagt, dieses Organizational Burnout. Ich habe es jetzt mal gesucht und gefunden und da gibt es eine Webseite und da steht dann einfach Begriff, das Organizational Burnout liegt vor, wenn sich ein aktives Organisationssystem in einem erschöpften und paralysierten Zustand befindet und mit eigenen Ressourcen diesen als unerwünscht erkannten Zustand nicht mehr positiv verändern kann.
Mhm.
Und ich würde sagen, das passt im Grunde genommen bei uns im Moment wie Arsch auf Eimer, weil es gibt keine Piratin, keinen Piraten, der im Moment, glaube ich, sagen würde, ja, so wie die Partei ist, finde ich super. Ja? Also sowohl die Leute, die progressiv orientiert sind, als auch die Leute, die vor allen Dingen die Risiken sehen. Ja? Niemand, der in dieser Partei ist, würde, glaube ich, wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest, wie zufrieden bist du im Moment mit der Piratenpartei, sagen, ja, ich bin in irgendeiner Form zufrieden, ich habe den Eindruck, dass das irgendwie gut läuft. Ja?
Mhm.
Das heißt, jeder ist sich bewusst, eigentlich müsste man was verändern an dieser Situation.
Ja.
Und niemand hat einen Ausweg, eine Idee, ja, wie man das aus der Partei heraus umsetzen oder machen könnte.
Mhm.
So.
Ja.
Und das ist im Grunde genommen, dieser Organizational Burnout ist im Grunde genommen diese Sackgasse, in der sich die Partei im Moment befindet.
Mhm. Ja, das könnte sein. Also du solltest mir nachher mal den Link geben. Das gucke ich mir natürlich gerne auch nochmal an.
Ja.
Und verlinke es auch. Aber es stimmt schon, dass in der Tat also gerade so ein bisschen so eine Stimmung vorherrscht, obwohl ich das immer noch nicht, also ich meine, die Ideen sind ja da, wir wissen doch, wie es geht. Also ich meine, ne, zum Beispiel Liquid Democracy,
ja,
und so, das gibt's ja alles und ich glaube, dass damit auch wirklich was erreicht werden kann. Ja, nur es mangelt eben im Augenblick so ein bisschen daran, diese Dinge umzusetzen.
Ja, aber das ist ja eben genau, aber ja, ja, das ist ja eben genau der Punkt, mit dem es mangelt daran, es umzusetzen. Und was man auch nicht vergessen darf, du wirst auch heute noch Leute finden, die dann irgendwie auf das schmale Brett kommen und dir dann irgendwie sagen, nein, das mit dieser Liquid Democracy, das geht alles nicht. Und insbesondere, also das Problem ist ja, die Leute bringen Liquid Democracy, Liquid Feedback durcheinander. Es fehlt auch oft, was ich einfach merke, es fehlt auch oft einfach politische oder eine demokratische Bildung.
Ja,
ja. Genau. Also zum Beispiel, da fiel es mir dann halt auch mal, wie, also, und das ist in der Kommunikation aber auch dann ein Problem, merke ich, weil es gibt dann so natürlich flammende Befürworter wie mich. Ja. Mhm. Und dann ist mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, dass viele der Grundannahmen, die ich halt so als gesetzt sehe und die für mich selbstverständlich sind, für andere Leute eben überhaupt nicht selbstverständlich sind. Mhm. Also Beispiel, dass es irgendwie in einem Liquid Feedback oder in einem Liquid Democracy System, das dann auch eine Verbindlichkeit hat, dass es in dem halt eben eine klare Identifizierbarkeit der Teilnehmer gibt. So. Und die findet ja dann durch den bürgerlichen Namen statt.
Ja.
So. Und dann hatte ich mal eine Diskussion mit einem Piraten aus Baden-Württemberg, der dann zu mir meinte, nein, aber es ist doch irgendwie total wichtig, dass man dann da anonym dran teilnehmen kann, weil freie Meinungsäußerung und nachher sieht es dann mein Arbeitgeber und bla bla bla. So. Und dann meinte ich zu ihm, ja, aber jetzt pass mal auf, ich bin Abgeordneter, ja, in einem Parlament. So. Und soll jetzt eine Entscheidung treffen aufgrund eines Systems, das irgendwie anonym läuft. Und jetzt Beispiel, wir machen in Berlin im Abgeordnetenhaus irgendein Vermögensgeschäft. Ja, und dann gibt es irgendeinen Vorschlag aus dem Liquid Feedback, dieses Vermögensgeschäft betreffend. So, und nachher ist in dem Moment, in dem das alles anonym läuft, ist es ja, sag ich mal, wird der Lobbyismus bzw. Einflussnahme Tür und Tor geöffnet, weil die Leute dann die Möglichkeit haben, die Entscheidung innerhalb dieses Systems zu beeinflussen. Also wenn es dann da irgendwie um Geld oder sonst was gibt, dass sich dann da jemand irgendwie einen Account in einem Liquid Feedback klickt und dann zu seinen Gunsten da irgendwie einen Vorschlag macht und dann das am Ende noch überzeugend klingt und sich dann so. Und in dem Moment meinte der dann so, ach so, ja, jetzt habe ich das irgendwie auch kapiert, warum dir das irgendwie wichtig ist. Ja, nee, da hast du schon recht. So, also, so, und das ist halt, das ist,
aber ich finde, du bringst jetzt gerade wieder so ein Beispiel, wo es dann um Korruption und sowas alles geht. Man muss ja gar nicht so weit gehen.
Ja.
Ich meine, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein geheim abstimme, anonym, dann werde ich natürlich erstmal auch meine Interessen berücksichtigen. Und das ist eben ihr Glaube, dass das Beste ist. Also ich meine, wenn ich aber für meine Entscheidung stehen muss mit meinem Namen, dann werde ich vielleicht doch besser verantwortlich entscheiden. Also einfaches Beispiel, sagen wir mal, es geht um irgendeine Quotenregelung. Ne? Also ich würde natürlich sagen, aus politischen Gründen und wenn ich das verantworten muss, gibt es gute Argumente für eine Quote und ich würde dann vielleicht auch dafür stimmen. Ne? Wenn ich aber für mich alleine abstimme, dann gehe ich ja nur, dann geht es ja um mein Interesse. Da muss ich ja noch überzeugter sein, um dann für eine Quote zu stimmen, wenn ich das von niemandem vertreten muss. Ne? Das ist halt der Punkt. Ne? Also ich glaube schon, dass es gut ist, dass man eben auch für seine Meinung gerade stehen muss und seine Meinung vertreten muss.
Ja. Ne? Ja.
Denn sonst weiß ich nicht. Also das ist halt, oder auch andere Themen, was ist ja immer gesagt, im Bereich von Religion, da braucht man das. Das sind also so Gewissenssachen, da muss jeder für sich entscheiden. Und ja, weiß ich nicht. Also verantwortlich bin ich ja nur, wenn ich das öffentlich tue. Da muss ich auch für meine Meinung gerade stehen. Deshalb macht man ja da vielleicht gerade auch namentliche Abstimmungen in solchen Bereichen. Und wenn nicht, ja, dann stimme ich doch so ab. Da ist mir das eigentlich auch alles wurscht mit der Religion. Da kann ich von mir aus auch. Ne? Also das ist halt der Punkt. Das ist einfach... Also das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube wirklich, dass es in der Demokratie, und das habe ich eigentlich jetzt auch erst durch die Piraten gelernt, dass es schon darum geht, dass man irgendwie in der Öffentlichkeit stehen muss und dass man schon irgendwie gerade stehen muss und das für das, was man tut. Und das gilt wirklich für alle, also nicht nur für irgendwelche herausgehobenen Parteimitglieder, sondern für Mitglieder einer Partei. Also ich meine, haben sich auch der Partei angeschlossen und das ist ja schon so eine Art Bekenntnis.
Ja.
Und dann muss man aber eben auch wirklich seine Dinge verteidigen. Und bei den Altparteien mit ihrem Delegiertensystem ist das eben so. Da wird der Ortsverein aber komisch gucken, wenn man da anders entscheidet, als sie das möchten.
Ja.
Da ist man dann schon irgendwie gebunden an das Votum des Ortsvereins. Die einen oder der Ortsverein einen entsandt hat. Ja, das ist also gar nicht mal so schlecht, dass ich dafür meine Entscheidung gerade stehen kann. Denn guck mal, jetzt auch bei Wahlen, gut, die sind eh geheim, aber auch da, und da muss nicht Wahlen sein, es war eine andere Geschichte. Es gab ja, jemand hat ja gesagt, auf dem letzten Bundesparteitag, ich mag den Lauer nicht, ich stimme gegen alle Anträge von Lauer.
Ja. Ja.
Das kannst du natürlich sagen, wenn du nur für dir selbst verantwortlich bist. Dann magst du den halt nicht und stimmst halt so ab. Aber wenn du halt irgendwie vor anderen das verteidigen musst, dann sagen die Leute, ja Moment mal, hast du den Antrag überhaupt gelesen? Und wenn du dann sagst, nee, habe ich nicht, dann werden die sagen, ja, du bist ja hier ein sehr verantwortlicher Politiker. Nur weil die Nase einer Person dir nicht passt, meinst du die Anträge nicht mehr lesen zu müssen. Das kann es doch nicht sein.
Ja.
Also deshalb ist das schon wichtig, dass man für seine Meinung gerade steht und deshalb finde ich, sollte es Abstimmungen geben, die halt irgendwie offen und nachvollziehbar sind, unabhängig von dem ganzen Problem mit Wahlcomputern. Ich meine, das Problem mit den Wahlcomputern, das haben wir ja angegangen. Im Basisentscheid gibt es ja dann die Urnenwahl.
Ja, die Stadtstaaten überproportional bevorzugt.
Ja. Aber diese Urnenwahl, ne? Also ich meine, warum müssen über viele Dinge per Urnen abgestimmt werden? Das macht man eigentlich nicht.
Es ist ein komplett schräges Demokratieverständnis. Also wo man irgendwie der Meinung ist, durch möglichst absurde Prozesse. Also die Frage, die man sich doch stellen muss, ist, was möchte man denn zum Beispiel mit so einem Basisentscheid? Was möchte man denn mit so einer Urnenwahl? Wozu ist die denn jetzt, warum ist die effektiver als ein Parteitag mit Delegierten? Warum ist die effektiver als ein System, das irgendwie online funktioniert, ja, wo die Leute eben nicht zur Urne müssen? Und das ist halt eben das Absurde. Es findet in der Piratenpartei momentan so ein absurder Cargo-Kult statt, wo es halt eben nicht mehr darum geht, Dinge zu tun, sondern einfach nur noch zu behaupten, dass irgendwelche Dinge jetzt gut oder schlecht wären, ohne dass man das in irgendeiner Form belegen kann. Also man hält ja selbst an absurden Dingen fest, wenn eigentlich niemand so richtig davon überzeugt ist. Also ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie ich das überhaupt beschreiben kann. Was ich jetzt bei diesem Organizational Burnout noch gefunden habe, sind irgendwie 5 Symptome, also so wie das abläuft. Und ich finde, das kann man an der Piratenpartei eigentlich auch ganz gut Nee, sind nur vier Phasen. Aber erste Phase, latentes Organizational Burnout, das bezieht sich jetzt auf Firmen, aber ich finde, man kann es genauso auf eine Partei antworten. Der Markt beantwortet die Sinnfrage nicht mehr, Produktivität nimmt schleichend ab, interne Anforderungen binden mehr und mehr Zeit und Energie, Ressourcen werden knapper, man weiß eigentlich nicht warum. Zunehmend funktioniert der Betrieb trotz und nicht wegen des Managements, das kann man jetzt vielleicht statt Management kann man Vorstand irgendwie sagen. Zweite Phase, akutes Organizational Burnout, Unsicherheiten machen sich breit, Dynamik geht verloren, der Anspruch von allen an alle steigt, zynische Grundstimmung gegenüber der Firma und Kollegen macht sich breit, Simulation des persönlichen Engagements, Innovationen finden auch im Kleinen nicht mehr statt. Also insbesondere hier Simulation des persönlichen Engagements. So, das ist auch, also insbesondere wenn du dir dann immer wieder anguckst, gerade das ist ja nach so Bundesvorstandswahlen immer symptomatisch, wenn du dir dann irgendwie anguckst, wie die neu gewählten Mitglieder eines Bundesvorstands erstmal alle 2 Minuten einen Tweet darüber absetzen, was sie jetzt gerade am Machen und am Tun sind, wo man sich dann die Frage stellt, okay, wenn ihr die ganze Zeit twittert, kommt ihr überhaupt zu irgendwas? Dann dritte Phase, chronisches Organizational Burnout, die Führungskräfte schotten sich vom Tagesgeschäft ab, Gefühl der Macht und Sinnlosigkeit auf allen Ebenen, überraschende Wechsel im Management, hatten wir auch, Fluktuation nimmt zu, ritualisierte Neustarts, vierte Phase des letalen Organizational Burnout, das Management erreicht die Mitarbeiter nicht mehr, Kontrollverlust, diffuse Sehnsucht nach dem Big Bang des Neubeginns, Hoffnungslosigkeit, unbewusste Duldung des Organisationssuizid. So, ich muss jetzt mal kurz irgendwie, das ist ganz furchtbar, ich habe so Kribbeln in der Nase und habe das Gefühl, ich muss gleich niesen.
Ja, soll ich dir ein Taschentuch geben?
Nee, ich hab. Also ich finde, das beschreibt es ja eigentlich ganz gut. Also ja. Auch das mit den ritualisierten Neustarts, musste ich gerade lachen, als ich es gelesen habe, aber so, oder auch die Sehnsucht nach dem Big Bang, also ich meine, wie viele Leute jeder wahrscheinlich im eigenen Personenkreis irgendwie kennt, die sich überlegen, die Piraten zu verlassen, eine neue Partei zu gründen oder I don't know, ja, und das ist, also der Zustand der Partei im Moment ist halt gerade echt krass.
Naja, also man erhofft sich natürlich auch von einem solchen Parteitag, dass es wieder einen Motivationsschub gibt. Und da ist ja nicht nur ein simulierter Neustart, sondern ich meine, das ist halt immer so gewesen, auch in der Vergangenheit.
Ja, nur die Frage ist halt, angesichts der Strukturen, die die Partei auf Bundesebene hat, und das sind ja jetzt nicht nennenswerte Strukturen, also klar, es gibt irgendwie eine Bundes-IT, es gibt die Schatzmeisterei, es gibt die Gen6, die versuchen, diese Mitgliederverwaltung in irgendeiner Form unter Kontrolle zu haben. Wir haben eine Pressestelle auf Bundesebene, so. Aber es fehlt ja ein, sag ich mal, demokratisches System, mit dem dann so etwas wie ein Bundesvorstand in Landesverbände hineinwirken kann, ja, also dass du eine Kommunikation hast, sag ich mal, von der untersten Ebene bis nach oben und von der obersten Ebene bis nach unten, so. Da fehlen quasi die kommunizierenden Röhren, weil es kann nicht sein, dass man irgendwie sagt, ja, unsere Parteikommunikation, die findet über irgendwelche Mailinglisten statt oder die findet über Twitter oder sonst irgendwas statt. Das ist ja kein formalisiertes System, sondern das ist halt einfach Wildwuchs, wo jeder irgendwelche Präferenzen hat. So. Und das heißt, auch wenn jetzt dieser neue Bundesvorstand da in irgendeiner Form Wirkung entfaltet, so muss er doch eben damit leben, dass in den vergangenen 4 Jahren nichts unternommen worden ist, beziehungsweise alle Versuche, etwas zu unternehmen, gescheitert sind, etwas nennenswert an den Strukturen der Piratenpartei zu verändern. Ja. Ja. Das muss man halt auch mal ganz klar sagen.
Das sind die Strukturen von 2006, ja.
Ich hab's wahrscheinlich schon mal irgendwie, ne, Opa erzählt vom Krieg, ich hab's wahrscheinlich auch schon 5-mal gesagt, aber der Bundesparteitag in Hamburg 2009, ja, wäre der Parteitag gewesen, wo, sag ich mal, ich will es jetzt gar nicht mal Parteiführung nennen, aber wo aktive Mitglieder dieser Partei hätten sehen müssen, okay, durch die Europawahl haben wir gerade einen Mitgliederansturm. Strukturell ist die Partei dazu nicht in der Lage, das zu bewältigen, und wir müssen jetzt hier Beschlüsse treffen, um diesen Mitgliederansturm zu bewältigen und eine, sag ich mal, demokratische Meinungsbildungsstruktur zu haben, die auch eine Partei mit 10.000, 20.000, 30.000 Mitgliedern abbildet.
Ja.
So. Wurde nicht gemacht. Und wurde danach.
Gut, wurde in Bingen schon gemacht durch den Versuch mit Liquid Feedback. Ich meine, das war ja die versuchte Antwort, die dann aber, wie wir ja wissen,
gescheitert ist.
Gescheitert ist.
So. Ja. Und nicht, weil es da, sag ich mal, nicht an Motivation mangelte, sondern das kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man da irgendwann so krass gegen Wände und Widerstand gelaufen ist und das auf eine Art und Weise, die auch wirklich menschlich äußerst fragwürdig war, geschehen ist, dass man dann irgendwann, also dass ich dann auch irgendwann mir so gedacht habe, ey komm, kack die Wand an. Ja,
ja,
also,
aber das ist ja das, was an der Oberfläche geschieht. Ja. Ich glaube, dass da schon ein grundsätzliches Problem ist, nämlich tatsächlich diese beiden Flügel. Eigentlich schön gesagt von Gerhard Anger mit den Risikoleuten und den progressiven Leuten. Also es ist schon so, dass es jedenfalls diese Risikofraktion gibt oder dieser Risikoflügel, der eben. Nein, es ist eigentlich nicht richtig. Also ich glaube, es ist eine andere Demarkationslinie in der Partei. Das ist nämlich tatsächlich die zwischen den Basisdemokraten, und zwar fundamentalistische Basisdemokraten. Dazu gehört eben auch die geheime Abstimmung. Das ist ein Aspekt von Basisdemokratie. Also jeder soll abstimmen und das soll er auch geheim tun oder sie. Und es auf der anderen Seite gibt es halt die Leute, die sagen, also sagen wir mal, das sind die Realos, die sagen, Leute, das klappt nicht, ne? Das skaliert nicht, es wird nicht jeder abstimmen, es entstehen informelle Delegationen auf diese Weise und das wollen wir eigentlich nicht. Ne? Also ich glaube, das ist der Flügel, denn du kannst die Leute, die sich für Anonymität aussprechen und die Leute, die gegen das Delegieren bei Liquid Democracy sind, was dann keine Liquid Democracy mehr ist, klar, also die gegen Liquid Democracy sind, das ist schon ein ähnlicher Personenkreis, der überlappt stark. Und das sind eben die Vertreter der Basisdemokratie.
Der sogenannten Basisdemokratie.
Naja, das ist eben dann, dadurch entsteht halt die informelle.
Ist ja Anarchie.
Informelle. Das ist eben auch keine Anarchie, weil ja Machtstrukturen da sind. Die sind nur informell und nicht kontrollierbar, nicht transparent. Und deshalb meiner Ansicht nach nicht wirklich passend zu den Piraten.
Nö, aber daran stört sich die Partei ja nicht. Also, dass Anspruch und Wirklichkeit auseinandergehen, beziehungsweise nie zu irgendeinem Zeitpunkt mal zueinander gepasst haben, das stört die Partei ja jetzt nicht so richtig.
Naja, doch, stört schon Leute. Mich stört es und dich stört es auch.
Wenn ich sage, die Leute, dann stört es meiner Meinung nach jetzt nicht eine Mehrheit innerhalb dieser Partei.
Doch, ich glaube schon, dass es eine Mehrheit stört. Denn ich meine, du hast schon eine Mehrheit, die sich für die SMV ausgesprochen hat, nur nicht eine Zweidrittelmehrheit. Die Gruppe derjenigen, die halt immer noch an die Basisdemokratie glauben und glauben, dass intransparente, informelle Delegationsstrukturen gut sind, die ist halt immer noch zu groß, sag ich mal.
Ja, naja, weiß ich nicht. Ja,
Naja, gut, wenn du sagst, keine strukturellen Veränderungen, hat es aber doch gegeben. Es ist ein Finanzrat eingeführt worden, kannst du sagen, okay, das ist jetzt Politik 1.0. Jetzt soll ein Länderrat eingeführt werden. No, da habe ich auch so ein bisschen meine Probleme damit. Ist aber ein Antrag, der sehr hoch gewotet worden ist. Der ist, glaube ich, auch auf jeden Fall mit drin bei den Satzungsänderungsanträgen.
Und was soll dieser Länderrat machen?
Der Länderrat soll ja ein Kontrollgremium für den Vorstand schaffen.
Ah, also. Super, das ist super, genau. Und wenn du nicht weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Also wir haben ein, wir haben also,
oh, ja. Hier ist, der ist drin. Der ist, Moment, wo jetzt habe ich gesagt, darf ich nichts Falsches sagen? Es war irgendein Satzungsänderungsantrag, ja, genau, Länderrat. Satzungsänderungsantrag 32, richtig und sinnvoll, Ersatz des Finanzrats. Dass der richtig und sinnvoll ist, ist weiß ich nicht.
Aber ach, da steht schon direkt im Antragstext, dass es richtig und sinnvoll ist. Ja, das sind ja die besten Anträge. Wenn man, ach so, ja. Nee, das erinnert mich an den Wächterrat, das erinnert mich an den Wächterrat, den es nach der Bundestagswahl in Berlin geben sollte. Ja, wo man also auch der Meinung war, ja, der Vorstand, der vereint ja viel zu viel Macht auf sich und jetzt soll man dem noch ein Kontrollgremium zur Seite stellen. Also das ist echt so.
Ich lese mal vor. Der Länderrat entscheidet über gemeinsame Fragen der gliederungsübergreifenden Organisation und Durchführung der Verwaltungsaufgaben in der Piratenpartei. Die Entscheidungen des Länderrates sollen von den Vorständen der Gliederung umgesetzt und unterstützt werden.
Ja, aber damit schaffst du ein weiteres Organ.
Ja, Antragsteller Klaus Peuker, Zwanild Götze, Gerhard Anger, Daniel Schweighöfer, Daniela Berger.
Ja.
Davon ist ein Teil mindestens vernunftbegabt.
Ja.
Die Überschrift klingt auch nach Klaus Peukert. Und trotzdem sagst du...
Ja, ich weiß halt nicht, muss ich mit Klaus irgendwie drüber reden, weil das sind ja eigentlich vernünftige Menschen. Weiß halt nicht, was er sich mit diesem tollen Länderrat da irgendwie jetzt gedacht hat, aber vielleicht ergibt das ja Sinn, wenn wir miteinander sprechen.
Ja, also ich finde das nicht toll. Ein zusätzliches Gremium und der Finanzrat war mir schon irgendwie... Naja. Gut, aber wir sprechen mit...
Ich habe kein Problem mit zusätzlichen Gremien, wenn sie in irgendeiner Form sinnvoll sind. Und bei dem erschließt sich mir das im Moment gerade nicht. Aber vielleicht kannst du mir Klaus ja noch erklären.
Ja, okay. Gut, jetzt aber kommen wir zum Thema noch professionalisieren. Wie kommen wir raus aus dem Schlamassel? Da hast du ja auch Vorschläge, beziehungsweise da gibt es Vorschläge.
Mhm.
Und ein Punkt ist eben bezahlte Vorstände.
Ja, wobei da die Frage wäre jetzt natürlich, ob das, also ich glaube nicht, dass bezahlte Vorstände beziehungsweise mehr bezahlte Verwaltungen in der Partei jetzt das allein glückselig machende Mittel sind, um hier Probleme zu lösen, aber es würde zumindest ein Problem lösen, nämlich, dass die Vorstandsarbeit innerhalb dieser Partei auch auf Bundesebene halt eben noch immer ehrenamtlich gemacht wird.
Mhm.
Und das ist meiner Meinung nach, das kann man machen, wenn man, weiß ich nicht, ehrenamtlicher Vorsitzender eines Kaninchenzüchtervereins ist, also auf Regionalebene, auf Bundesebene geht es wahrscheinlich auch nicht mehr.
Mhm.
Aber so die Vorstellung, dass eine Partei, die in vier Landesparlamenten drin sitzt, dass da ein Bundesvorstand, dass die Gesamtpartei vertritt, dass dieser Job ehrenamtlich zu machen ist, ist meiner Meinung nach Quatsch.
Das ist nicht
so. Also ich habe das ja selber erlebt. Ich war ein Jahr lang im Bundesvorstand und das geht auf die Nerven und es geht aufs Geld und man kriegt auch während der Zeit nicht vernünftig irgendwas anderes geregelt. Und die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist natürlich, was für ein Bild haben wir von diesem Vorstandsgremium?
Mhm.
Wollen wir diesen mysteriösen, verwaltenden Vorstand oder wollen wir eben ein Gremium, das eben die Interessen der Mitglieder außerhalb von Parteitagen vertritt, aber auch dafür sorgt, dass die Piratenpartei bundesweit positiv wahrgenommen wird und eben als wählbare Alternative zu den anderen, sag ich mal, Mitbewerbern im politischen Geschäft gesehen wird. So.
Hm.
Und Also weder diese Aufgabe mit verwaltender Vorstand noch diese Aufgabe mit, wir haben hier ein Gremium, das die Geschäfte der Partei führt und die Partei ordentlich nach außen vertritt, kriegt man vernünftig ehrenamtlich
hin. Kriegt man nicht ehrenamtlich hin. Ich meine, ich weiß das ja auch. Bin ja auch in verschiedenen Vereinen tätig, die auch groß sind, wie zum Beispiel der Chaos Computer Club. Das ist schon kaum zu schaffen. Und wenn ich denke, alleine meine Versuche, regelmäßig Mumble-Veranstaltungen zu machen, das überforderte mich schon bei der Piratenpartei. Jetzt da also ständig und immer verfügbar zu sein, das geht halt nicht neben meinem Beruf. Ich meine, da kann man mal sagen, ja, du kannst ja deine Zeit frei verfügen, aber manchmal ist eben einfach keine Zeit da, weil andere Dinge anstehen. Und dann kann man sich da nicht so frei machen.
Nein, vor allen Dingen, das Problem ist doch, also selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, ich versuche nebenher noch berufstätig zu sein oder so und ich bin zufällig Freiberufler oder habe irgendwie einen anderen Job, in dem es mir möglich ist, das ordentlich aufzuteilen, ja, dann ist es erstens so, dass im politischen Geschäft es eben keine, sag ich mal, Stundenpläne oder andere, also es gibt da keine festen Zeiten, ja, sondern irgendwie Entwicklungen gibt es immer. Das heißt, im Zweifelsfall wird an dem passiert genau an dem Tag, wo du sagst, heute habe ich meinen Nicht-Piratentag, passiert dann eben aber genau das, wo du als, weiß ich nicht, Vorsitzender oder Vorstandsmitglied oder whatever dann präsent sein musst.
Ja, genau.
Es findet immer dieser permanente Wechsel statt zwischen diesen Welten, ja, und das führt halt einfach dazu, dass man dann zwar zwei Sachen macht, aber nichts davon richtig. So. Und das würde besser gehen, ja, wenn man, und das ist jetzt der zweite Punkt, wenn man eine Verwaltung hat, die, sag ich mal, so ausgestattet ist, dass, weiß ich nicht, dann ein Bundesvorstand ein Sekretariat hat, wo alle Vorstandsmitglieder einen persönlichen Mitarbeiter, eine persönliche Mitarbeiterin haben.
So machen es ja die anderen. Ich meine, Angela Merkel ist immerhin Bundeskanzlerin. Ja. Kann man nicht sagen, dass das ein lauer Job ist.
Ja.
Trotzdem ist sie nebenbei noch Parteivorsitzende.
Ja, aber
es liegt halt daran, dass da eine riesige Infrastruktur ist.
Ja, und ich meine, das muss man sich auch kann ich nur jedem, der in Berlin wohnt, empfehlen. Wenn man sich die Zentrale der SPD anschaut in Berlin, da steht ja dann draußen, auf welcher Etage was ist. Und das sind halt, glaube ich, 5 oder 6 Etagen nur Bundesvorstand. Ja, also dieses ganze Bürogebäude, ja, arbeitet im Grunde genommen dem Bundesvorstand als Gremium, der sich dann natürlich, insbesondere der geschäftsführende Vorstand, um die Geschäfte der Partei kümmert, zu. Ja, aber die Vorstellung, man könnte das halt alles irgendwie so ehrenamtlich nebenher machen.
Ja, ja. Ja.
Das ist ja, der Witz ist ja, man hat ja im Grunde genommen, hat man einen doppelten Verlustausfall, ja, Verdienstausfall. Ja. Also einmal ist man nicht in der Lage, sag ich mal, Geld zu verdienen für seinen Lebensunterhalt. Gleichzeitig gibt man für seine Tätigkeit in der Partei ja noch dann Geld aus und man investiert eben diese Zeit nicht, um in irgendeinem Beruf oder in irgendeinem anderen Feld, sag ich mal, Karriere zu machen, sich zu professionalisieren, zu vernetzen, bla bla bla, sondern man opfert diese Zeit im Grunde genommen für die Partei.
Ja.
Und wenn es dann da, sag ich mal, klar aufgezeichnete Karrieren oder sonst irgendwas gäbe, könnte man ja sagen, okay, dann lasse ich mich ja eben darauf ein. Aber wir wissen das alle. Heute morgen hot. Ja, Personenwahlen sind immer, also gerade bei den Piraten, von sehr absurden Faktoren abhängig. Und das heißt, du kannst dich da auch nicht drauf in irgendeiner Form verlassen, nochmal wiedergewählt zu werden, nochmal auf eine Liste aufgestellt zu werden, nochmal irgendwas.
Ja, aber das spricht doch eigentlich gegen bezahlte Vorstände, denn wenn du auch für ein Jahr gewählt bist und weißt, im nächsten Jahr verliere ich meinen Job.
Nee, es spricht eben für bezahlte Vorstände, weil man das mal einfach auch als wirklich Entschädigung sehen muss. Mhm. Also nicht irgendwie als Lohn, als Bezahlung, so nach dem Motto hier, sondern wirklich, es ist eine Entschädigung. So. Ja, nicht irgendwie, wir füttern dich jetzt durch oder so, sondern das ist eine Entschädigung für, sag ich mal, das Geld, was du nicht mit anderen Sachen verdienen konntest, für das, was du, was dir perspektivisch fehlen wird, weil du die Zeit eben nicht im Job verbracht hast. Und der andere Grund, warum es sinnvoll ist, Vorstände zu bezahlen, ist eben auch, dass wir im Moment, ich hatte es auch in einem Blogbeitrag geschrieben, mit der Regelung, die wir jetzt haben, es im Grunde genommen einem sehr kleinen Personenkreis ermöglichen, diese Arbeit zu machen, nämlich Landtagsabgeordneten. Ja, weil
die. Aber von denen kandidiert ja kaum einer, oder?
Naja, ich glaube, Daniel Düngel aus NRW kandidiert.
Ach so,
ja.
Okay.
Mal unabhängig davon, ob wer da jetzt konkret kandidiert, zähle ich ja jetzt nur die Gruppen auf, die sich das leisten können. Wenn du in irgendeiner Form verbeamtet bist, ja, und in einem Arbeitsverhältnis arbeitest, wo du weißt, okay, das wirkt sich jetzt auf keinen Fall besonders negativ auf mein Arbeitsverhältnis aus, weil ich halt abgesichert bin, dann halt, weiß ich nicht, Leute, die aus irgendeinem Grund zu Geld gekommen sind, irgendwelche Rentner oder total Bekloppte, die eigentlich wissen, dass sie es sich nicht leisten können, ja, aber dann trotzdem tun, ja, was dann eben dazu führt, dass die dann auch relativ schnell damit überfordert sind, ja, weil sie irgendwie merken, sie haben eigentlich nicht die Zeit und das Geld und die Mittel, um diesen Job zu machen. Und wie das, was dann passiert, das hat man ja auch beim letzten Bundesvorstand schön sehen können. Und der Punkt ist halt, wir sind eine Partei, die irgendwie von Recht auf sichere Existenz und gesellschaftlicher Teilhabe spricht. Ja, wir sind irgendwie eine Partei, die sagt, ja, alle Menschen sollen einen gleichberechtigten Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen haben und der Wert eines Menschen darf nicht von seiner Arbeit abhängig sein, beziehungsweise nee, darf nicht irgendwie von einem Lohnarbeitsverhältnis abhängig sein, sondern der bemisst sich ja daran, was man irgendwie gesamtgesellschaftlich tut und so weiter und so fort. Ja, wir haben all diese schönen Dinge in unserem Programm stehen. Wir fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen in diesem Land. Aber wenn es darum geht zu sagen, wir wollen die Leute, die die Vorstandsarbeit in dieser Partei machen, in die Lage versetzen, das und auch nur das zu tun, ja, wenn es darum geht, dann gibt es Widerstände, die ich an einer Stelle verstehen kann, wenn es nämlich darum geht, dass man sagt, naja, bevor wir unsere Vorstände bezahlen, sollten wir doch mal die Leute bezahlen, die quasi im Maschinenraum dieser Partei arbeiten, also die Leute, die in der IT arbeiten, die Leute, die in der Pressestelle arbeiten, die Leute, die in der Schatzmeisterei arbeiten und so weiter und so fort. Und da bin ich auch sofort mit dabei und sage, ja, auch die müssen bezahlt werden und jetzt kommt das Aber. Man darf es halt nicht gegeneinander, sag ich mal, ausspielen, ja, weil in dem Moment, wo du nur die Leute in der Verwaltung irgendwie bezahlst, führt das halt eben dazu, dass du eine Partei hast, die dann ehrenamtliche Vorstände hat, die halt irgendwie gucken müssen, wie sie klarkommen. Und du hast eben dann eine Verwaltung und dann hast du eben eine Partei, die aus dieser Verwaltung heraus gesteuert wird, weil da die Leute mit dem, mit der Zeit und dem Geld sitzen, um das alles zu tun. Und das kann man hoffentlich rausschneiden.
Ja.
Um das alles zu tun. Und das ist der Witz. Und dann komme ich zum nächsten Punkt an der Stelle. Das Problem ist ja nicht, also das Problem, warum wir sagen, wir bezahlen unsere Vorstände nicht, ist ja neben dem, dass es da irgendwelche dogmatischen Widerstände gibt, wo die Leute sagen, das können wir doch nicht machen und bla bla bla, ist ja eben auch, dass man sagt, ja, wir haben kein Geld. Und das stimmt ja. Ja, das ist
ja.
Es ist für eine Partei, die eigentlich 30.000 Mitglieder hat, auf dem Zettel sind wir überraschend knapp bei Kasse. So. Mhm. Und das liegt daran, dass wir eine komplett beschissene Zahlungsmoral haben.
Ja, ja.
Was daran liegt, dass diese Partei ihre Mitgliedsbeiträge nicht per Lastschriftverfahren irgendwie einzieht, sondern weil die Leute das jedes Jahr selber überweisen müssen. Wir haben in Pankow zum Beispiel 500 Mitglieder auf dem Zettel und nur 100 von denen bezahlen ihre Mitgliedsbeiträge.
Ja, das ist in Schöneberg ganz ähnlich. Das ist eigentlich ganz schlimm.
Nee, das ist nicht nur eigentlich ganz schlimm, sondern auch uneigentlich.
Ja, ja,
Und das Krasse ist halt, und da kommen wir nämlich jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen. Hättest du einen bezahlten Vorstand und hättest du eine bezahlte Verwaltung in dieser Partei, dann hättest du auch Leute, die sich darum kümmern könnten, den ganzen Tag nichts anderes zu machen, als ein Mahnwesen am Laufen zu haben.
Genau.
Was nämlich die wenigsten Leute checken, wenn du einer Partei beitrittst, ja, und deine Mitgliedsbeiträge nicht bezahlst, ja, dann ist das ja keine freiwillige Geschichte, sondern du gehst ja eine Verpflichtung ein. Das ist ja genauso wie wenn ich jetzt, weiß ich nicht, sage, ich hätte gerne eine Bahncard, ja, oder ich werde Mitglied im Schützenverein St. Hubertus 1860 e.V., ja, dann steht da, es gibt einen Mitgliedsbeitrag, ja, oder es gibt einen Beitrag für diese Bahncard oder es gibt einen Beitrag für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Und das ist nicht eine, das ist nicht eine Empfehlung oder ein Vorschlag, wo dann irgendwie ein Unternehmen sagt, ja, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du irgendwann mal dazu kämst, das zu bezahlen. Nein, wenn du das nicht bezahlst, kriegst du eine Mahnung und wenn du diese Mahnung beziehungsweise wenn du diese Forderung nicht bedienst, dann hast du irgendwann einen Titel und dann wird das vollstreckbar. So. Und was die Partei eigentlich machen könnte, ist allen Mitgliedern, die meinetwegen seit 2009 nie ihre Mitgliedsbeiträge bezahlt haben, denen halt Mahnungen zu schicken, zu sagen, ey, du hast hier nie deine Mitgliedsbeiträge bezahlt, mach mal hinne. Und alle, die das nicht bezahlen, dann eben zu sagen, okay, wir verkaufen die Forderung an ein, weiß ich nicht, Inkasso-Unternehmen. Ja, ja, Moment, ja. Moment. Also das ist, dann kriegst du zwar nicht deinen vollen Mitgliedsbeitrag oder so, aber du kannst die Forderung wiederum an ein Inkasso-Unternehmen irgendwie verkaufen und die kümmern sich dann irgendwie drum. Das klingt jetzt erstmal krass. Ich will damit nur, also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, Leuten, die sich mal vor 4 Jahren aus Jux und Dollerei bei den Piraten angemeldet haben, jetzt ein Inkasso-Unternehmen auf den Hals zu schicken. Aber ich finde es halt, voll krass, weil wir sehen es halt im Moment in Pankow. Ja, wir haben 500 Mitglieder auf dem Zettel, 100 davon bezahlen. Dadurch, dass wir eben nicht die Mittel haben, können wir im Moment keine Bezirksgeschäftsstelle machen, obwohl wir es beschlossen haben. Wir können keine Entschädigung für unsere Bezirksbeauftragten bezahlen, obwohl wir es beschlossen haben. Ja? Wir können all diese Sachen nicht machen. Und das ist halt der Witz, weil sowas kommt von sowas. Wir haben eine Partei, die sich dagegen sträubt, Mitglieder eines Vorstandes und zu entschädigen und eine Partei, die irgendwie sagt, ja, warum brauchen wir denn irgendwie Angestellte in der Verwaltung? Dadurch kriegen wir es nicht hin, die Leute mit ihrer beschissenen Zahlungsmoral mal dazu bringen, ihre Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. Und ich weiß es zum Beispiel von Pavel. Als Pavel noch im Landesvorstand Berlin war, hat er das mit den Mahnungen gemacht. Der hat nicht jede Woche, aber ich glaube jeden Monat, hat er an die Mitglieder Mahnungen rausgeschickt. Und er hat gesagt, jedes Mal wurden wieder Mitgliedsbeiträge bezahlt.
Das ist halt so bei Mahnungen.
Das heißt, jede Mail hat sich im Grunde genommen gelohnt. So, ja. Seit Pavel nicht mehr da im Vorstand ist, wird das auch in Berlin nicht mehr gemacht. So,
ja, das soll aber und, wieder gemacht
ja,
werden.
Ja, es
das
soll ist aber wieder. Ja, und es ist in der. Der Punkt, den ich einfach habe, ist: Stichwort hier Organizational Burnout. Mhm. Ja, wir haben eine Partei, die sich selber auf den Füßen steht, weil sie nicht die Schritte geht, die sie gehen müsste, um ihre Strukturen zu professionalisieren, um politische Arbeit innerhalb dieser Partei organisiert und strukturiert zu ermöglichen.
Ja, ja.
Dadurch haben wir so eine diffuse Situation, wie wir sie halt haben, mit der niemand zufrieden ist. Aber wir haben auch niemanden, der sich irgendwie traut, einen Befreiungsschlag zu leisten, weil man Angst vor dem Shitstorm hat, weil man irgendwie Angst vor dem persönlichen Burnout irgendwie hat, weil man sich irgendwie sagt, ey, also ich kann Katharina Nokum, wenn die irgendwie sagt, ja, ich möchte mich auf mein Studium konzentrieren und mal irgendwie schauen, dass ich einen ordentlichen Job kriege, ich kann sie voll verstehen, ja, weil klar. du von dieser Partei nur auf die Fresse kriegst. Ich kann eine Marina Weißband, die sagt, nein, ich möchte mich auf mein Studium irgendwie konzentrieren und andere Geschichten, kann ich auch total verstehen. Ich kann jeden verstehen, der nach einem Jahr Bundesvorstand sagt, ich mache das nicht mehr. Und ich finde es einfach krass und verantwortungslos im Grunde genommen, dass diese Partei oder die Mitglieder dieser Partei dann im Gros, ja, in ihrer Masse halt irgendwie sagen, ja, ich finde diese Situation okay. Ich finde es okay, dass wir keine ordentliche Verwaltungsstruktur und Organisationsstruktur haben. Ich finde es okay, dass die Leute, die für uns arbeiten und die uns in der Öffentlichkeit repräsentieren, dafür keine Entschädigung bekommen. Ich finde es okay, meinen Mitgliedsbeitrag nicht zu bezahlen und damit der Partei die Partei daran zu hindern, politisch zu arbeiten, weil ihr die Mittel fehlen. Wir haben einen lächerlich niedrigen Mitgliedsbeitrag.
Ja, 1% der.
Ja, das ist eine Empfehlung, 1% des Nettoeinkommens. Ja, aber auf dem Zettel, ja, ich bezahle, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent meines Nettoeinkommens ich bezahle. Ich spende, ich glaube, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was verdiene ich denn im Jahr? Ich verdiene im Moment 4.750, davon die Kostenpauschale weg, bin ich bei 3.740 und davon nochmal irgendwie dann die Hälfte irgendwie weg oder was? Was geht denn für die Steuer irgendwie drauf? Also am Ende bin ich irgendwie
30%.
Bei 2.000 netto oder so? Oder bei 2.500?
Ja,
wahrscheinlich,
so um die Kante.
Wahrscheinlich eher so bei 2.500 netto, ja, ja. Und ich spende im Monat 250 Euro. Das heißt, ich spende 10% meines Nettoeinkommens für die Partei. So, mache ich auch gerne. Ja. Ich gucke dann immer ein bisschen schmunzelnd nach NRW, wo es ja einige Abgeordnete gibt, die anscheinend Probleme haben, sich von ihren fürstlichen Entschädigungen da zumindest in Teilen zu trennen.
Ja, das ist vielleicht nicht nur NRW. Man hört sowas auch aus Schleswig-Holstein.
Ja, in Schleswig-Holstein, die sind ja mit dem Klammerbeutel gepudert. Also die spenden ja ständig ihre ganzen Diäten zurück an deren Landeshauptkasse, weil sie der Meinung sind, ich weiß es nicht. Also ich käme nie darauf, einen Teil meiner Entschädigung, ja, ans Land zurück zu überweisen, weil ich eben weiß, da werden auch Sachen von bezahlt, die ich als Pirat ablehne, zum Beispiel als ein Imsi-Catcher für die Polizei.
Ja,
also,
ja.
Also wenn ich der Meinung wäre, ich möchte irgendjemandem finanziell was Gutes tun, dann ja, meine Güte, dann spende ich es irgendwie der Kinderkrebshilfe oder der Partei oder whatever. Ja, aber
ja, der Partei wäre schon ganz gut, weil die das Geld brauchen, weil
halt,
die auch Teil des Staates ist.
Ja, ich kann es halt nicht nachvollziehen, aber da muss halt jeder mit sich selber im Reinen sein, beziehungsweise da muss jeder das im Zweifelsfall dann der Partei und der Öffentlichkeit erklären können. Aber es ist halt einfach hart. Ich habe mir das mal bei der SPD angeguckt, ja. Und da ist der Mitgliedsbeitrag, beträgt da zwischen 5 und 250 Euro im Monat.
Mhm.
Ja?
Ja, ja.
So, also die haben das gestaffelt, Einkommen, dann immer, weiß ich nicht, Einkommen bis 1000, bis 2000, bis 3000, bis 4000 Euro. So. Mhm. Dann haben sie noch irgendwie gesagt, ja, von den Mitgliedern in Minister, also die Mitglieder, die in irgendwelchen Ministerämtern oder sonst irgendwas ist, wird erwartet, dass sie im Monat mindestens 250 Euro bezahlen. Und die Landesverbände sollen halt bitte regeln, was sie erwarten von ihren jeweiligen Abgeordneten. Ja. Mhm. Und ich check's halt einfach nicht. Mhm. Ich check's halt nicht. Mhm. Und man muss auch gleichzeitig irgendwie sagen, ja, das ist natürlich wichtig, dass die, das ist natürlich wichtig, dass die Leute, dass die Abgeordneten bezahlen, ja,
mhm.
weil sie natürlich Vorbildcharakter haben. Ja?
Ja, klar.
Also da kann ich auch einfache Mitglieder verstehen. Also ich könnte jetzt einen Piraten in NRW sofort verstehen, wenn der irgendwie sagt, warum soll ich eigentlich irgendetwas von meinem Geld an diese Partei spenden oder bezahlen, wenn selbst unsere Abgeordneten, die irgendwie 8000 Euro plus X im Monat bekommen, das nicht tun. Ja,
ja. Klar.
Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass das natürlich Geld ist, was der Partei nutzen kann, aber jetzt alleine von solchen Abgeordnetenbeiträgen lässt sich so eine Partei auch nicht finanzieren. Also wenn jetzt jeder der 15 Abgeordneten in Berlin 250 Euro im Monat spenden würde an die Partei, mhm. wären das halt 3.750 Euro. So, mhm. davon könntest du eine Person einstellen.
Ja.
So.
Ja, ja.
Eine Person könntest du einstellen, das würde natürlich die Partei entlasten und so.
Ja.
Aber du kriegst damit noch immer nicht einen Vorstand bezahlt. Also ich wäre auch dafür, dass du auf Landesebene sagst, hier der Vorstand muss in einer Form entschädigt werden, dass mhm. ihm die Möglichkeit gegeben wird,
naja,
diesen Job Vollzeit zu machen.
Wenn die Hälfte aller Mitglieder 1% spenden würden, würde es wahrscheinlich für mehr reichen.
Du meinst die Hälfte aller Mitglieder in Berlin, ja, oder der Gesamtpartei?
Der Gesamtpartei.
Ja, dann hast du 30.000. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was die Mitglieder der Piratenpartei so im Durchschnitt verdienen.
Ja,
aber das deutsche Durchschnittseinkommen ist 1.800 noch was,
ja, Euro. Ja, ne? Sowas um die Kante.
Ja, also sagen wir mal so, wenn...
rechne doch einfach im Durchschnitt pro Nase 1.000 Euro im Monat.
Ja.
Das ist noch ein bisschen nach unten geschätzt und so. Ist wirklich netto. Also 1.000 Euro im Monat pro, ja, Nase. Das heißt, 1% davon
sind 10 Euro.
Sind 10 Euro.
Ja.
Das heißt also 10 Euro pro Mitglied.
Ja, mal 30.000.
Ja, du willst ja nur die Hälfte machen.
Ja, das wären 150.000.
150.000 Euro, ja. Kannst du doch von 150.000 Euro kannst du doch jemanden beschäftigen. Also,
klar.
Oh, hallo.
Klar. Nee, vor allen Dingen, dabei wird es ja nicht bleiben.
Drei also, Leute beschäftigen.
Die meisten Leute würden ja mehr bezahlen oder spenden.
Ja.
Vor allen Dingen, weil du es noch von der Steuer absetzen kannst.
Ja,
das
klar.
ist ja das Absurde. Das also das ist ja dadurch, dass du es von der Steuer absetzen kannst, ist es ja meistens so, ein Nullgeschäft.
Ja. Ja?
Also entweder würdest du das Geld halt der Steuer abdrücken,
mhm.
aber wenn du es halt irgendwie spendest und die Hälfte davon von der Steuer zurückbekommst, kommst du am Ende meistens genauso raus,
mhm.
Wie wenn du Steuern bezahlt hättest,
ja.
nur mit dem Unterschied, dass du einen Teil deines Geldes direkt an die Partei geleitet hast.
Ja, genau.
Und ich weiß halt nicht, wie man das in die Leute irgendwie reinbekommt, aber ich kenne so viele Leute,
mhm.
die sagen, ich mache das jetzt nicht, weil ich einen Job irgendwie suche. Also ich meine, Katharina, ja. Nokum hat es gesagt, Marina Weißband hat es ja gesagt, die Miriam Seifert hat es auch getwittert aus Berlin. Ich meine, du sagst es ja indirekt irgendwie auch. Ja.
Ja.
Weiß ich nicht, also bei mir sind es andere Faktoren, warum ich im Moment nicht für den Bundesvorstand kandidiere. Aber ich sag mal so, es ist natürlich motivierender, wenn du weißt, okay, ich kriege für diese Arbeit auch noch eine Entschädigung, als wenn du eben keine bekommst. Ja.
Mhm.
Und ich sag mal, als Abgeordneter kann man von dieser Entschädigung sehr gut leben, aber es entstehen natürlich dann durch Parteiarbeit trotzdem noch Kosten, die durch so eine Entschädigung möglicherweise nicht abgedeckt werden. Mhm. Ja? Und das sind alles so Sachen, wo sich im Moment die Partei auf den Füßen steht. Ich glaube, Pavel hat jetzt einen Antrag gestellt zur Vorstandsbezahlung.
Ja, das weiß ich nicht.
Doch, er meinte, er hätte einen gestellt. Das ist ein sonstiger Antrag. Und er hat gesagt, dass die Entschädigung eines Vorstandes nicht unter der niedrigsten Entschädigung eines Landtagsabgeordneten in Deutschland liegen soll. Ja,
X023, X024.
Ja. So, und das wären jetzt, also das wären meiner Meinung nach auf jeden Fall zwei Sachen, wo man die Partei deutlich nach vorne bringen könnte, wenn man diesen Vorstand bezahlt und wenn man Leute bezahlt, die eben hauptamtlich dann IT, Pressearbeit, Schatzmeisterei und diese ganzen, administrativen Geschichten machen. Das löst dann natürlich noch immer nicht die politischen Probleme, also Stichwort ständige Mitgliederversammlung und solche Sachen, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, denke ich auch. Also das ist auf jeden Fall richtig und wichtig, darüber zu diskutieren. Ich meine, das ist schon noch, ich meine, wo sonst als auf den Bundesparteitagen kann man sich Gedanken machen über die Zukunft der Partei, und das ist halt ein wichtiger Schritt. Der muss halt diskutiert werden.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es für sowas eine Mehrheit innerhalb der Piratenpartei gibt. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ist halt schade, wenn ich da ein bisschen pessimistisch bin, aber ist halt so. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Naja, ich sehe es eher so, dass vielleicht der neue Vorstand sowas ausarbeiten muss. Weil es wird immer vom verwaltenden Vorstand gesprochen, aber gewisse Dinge brauchen halt noch eine Vorbereitung, und da kannst du nicht einfach so kommen mit einem Antrag zu einem Bundesparteitag und dann darauf hoffen, dass das alles durchgeht.
Ja.
Also das ist einfach auch eine Sache, die vorbereitet werden muss. Und das sehe ich eigentlich ein bisschen beim Bundesvorstand.
Ja gut, aber was heißt, das sieht man ein bisschen beim Bundesvorstand. Ich meine, klar, wir beide haben auch schon irgendwie vor Bundesparteitagen da gesessen und sowas wie ein Antragsbuch und eine Antragskommission gemacht. Aber ich sag mal so, ein Bundesvorstand, der die Bezahlung des Bundesvorstands fordert, ist natürlich...
Nein, der soll das nicht fordern, aber er soll entsprechende Konzepte ausarbeiten, weil das ja nicht einfach damit getan ist, dass man...
Ja, dass man es fordert, ich verstehe, was du meinst, sondern der es mal durchrechnet.
Und dann, legt man das der Versammlung vor und sagt, diese Versammlung ist dafür da auch, also diese Mitgliederversammlung oder dieser Bundesparteitag soll sich jetzt darum kümmern.
Ja.
Dann wird halt eines dieser Konzepte beschlossen. Da kann man im Vorfeld dann eben darüber auch podcasten und Informationen machen und so. Und dann wissen die Leute, auf was sie sich einlassen.
Ja, das ist krass. Ja,
von mir aus auch vorher irgendwelche Lime-Survey-Umfragen oder so, wenn es denn sein muss. Übrigens, weil wir das vorhin hatten, also ich musste noch korrigieren, Zwanelt ist auf der Liste der Kandidaten.
Ja.
Und ich habe mir auch im Vorfeld nochmal angeschaut, wie das ist mit der Lime-Survey-Teilnahme bei der Antragsreihenfolge. Mhm. Und ich meine, da... Jetzt hat man nur die Rohdaten, die man irgendwie interpretieren muss. Mhm. Wenn ich das richtig interpretiere, steht hier Anzahl der Bewertungen. Und das sind 227, 232, einmal 367. Das heißt also, das sind die Zahlen der Leute, wenn ich das richtig interpretiere, die dafür, die diesen Antrag bewertet haben.
Ja.
In der einen oder anderen Form. Also Punkte vergeben haben.
Ja.
Und das sind meistens so knapp über 200 und manchmal geht es gar so über 300.
Mhm.
Na, gut, einmal sogar, wie gesagt, 367, 350 bei wohl besonders beliebten.
Mhm.
Das heißt also, eine Zahl im niedrigen dreistelligen Bereich von Leuten, die für alle mitentscheiden.
Ja.
Also, da
ja, bei mir
ist
war's
doch
so,
bei einem Delegiertensystem viel mehr Beteiligung.
Klar, vor allen Dingen auch viel mehr Kontrolle, weil du ja eben deine Delegierten hast, die dann abstimmen und dann nachher, wie du vorhin gesagt hast, beim Stammtisch im Ortsverein,
dafür gerade
kann man sie dann fragen und dann müssen sie dafür gerade stehen.
Naja, hier war es ja keine Abstimmung, sondern es war ja
ein Punktesystem. Naja, aber es ist ja schon auch eine Abstimmung bzw. eine Umfrage, die sehr reale Konsequenzen für einen Parteitag hat. Und ich sage das mal bei mir so, ich lehne diese Lime-Survey-Geschichte ab. Aus verschiedensten Gründen. Wie gesagt, ich finde es erstens ist es eine Frechheit. Zweitens kann man diesem Programm gegenüber genau dieselben Vorwürfe machen, die man damals bei Liquid Feedback irgendwie gemacht hat. Und bei Lime Survey gab es nie irgendwie eine Diskussion oder sonst irgendwas, sondern da hat man das irgendwie einfach gemacht. Man muss halt anscheinend in dieser Partei, das ist dann halt auch so wie im richtigen Leben, man muss halt die richtigen Leute kennen und dann funktioniert das alles. Aber was ich halt viel krasser finde, was du halt bei Liquid Feedback eben nicht so einfach machen kannst, ich habe halt einfach den Link getwittert. Ich habe halt einfach mal einen Link getwittert für diese Lime-Survey-Umfrage und dann ist halt die Person, die da am schnellsten draufklickt und das dann durchklickt, in der Lage, da diese Sache zu machen. So, das heißt, irgendjemand wildfremdes, Pirat oder nicht Pirat, kann sich dann da einfach lustig durchklicken. So. Das ist bei Liquid Feedback natürlich in dem Moment möglich, wo du deine Account-Informationen irgendwie verlierst oder twitterst oder so, ja. Aber es ist mit Sicherheit nicht so einfach wie bei diesen Lime-Survey-Geschichten, wo du einfach nur einen Link raushaust und ab geht da der Peter. Und ich find's hart. Wollen wir uns noch dann grundsätzlich mal über den Vorstand unterhalten?
Genau, lass uns grundsätzlich.
So?
Wollte das nur mal anmerken, weil ja hier eben weniger als 1% die Anträge bewertet der Mitglieder. Und da auch nur im Ansatz von Demokratie zu sprechen, finde ich also sehr problematisch. Ja, gut. Gut, dann wollen wir mal auf den Vorstand kommen.
Da muss ich gesagt, wir kommentieren jetzt nicht einzelne Kandidaten.
Nee, das wollen wir nicht tun, weil das einfach auch blöd wäre, dann, ja. Also ich kann das nicht, weil ich wie gesagt, Neutralität.
Du musst Neutralität walten lassen und ich habe aus der Vergangenheit gelernt und da Sebastian Nerz ja auch nicht mehr kandidiert, muss ich dazu ja auch nichts mehr sagen.
Ja.
An ihren Taten sollt ihr sie erkennen.
Ja, also um mal was Grundsätzliches zu sagen, erstens kenne ich wenige.
Ja.
Und zweitens wundert mich eben, was ich vorhin schon sagte, dass so wenig Mandatsträger kandidieren. Denn eigentlich Mandatsträger werden doch wie geschaffen dafür. Die haben schon eine Bezahlung und sind sozusagen hauptamtliche Piraten.
Ja.
Warum engagieren die sich hier nicht im Bundesvorstand?
Also ich kann das mal für mich irgendwie beantworten. Ich meine, ich wurde ja jetzt auch im Vorfeld des Parteitages ein paar Mal angesprochen, ob ich kandidieren möchte. Ich habe es mir ja auch durch den Kopf gehen lassen. Aber die Frage für mich war dann am Ende des Tages, was will ich eigentlich machen? So, und was ist so die Perspektive? Und da muss ich ganz klar sagen, ich persönlich lege großen Wert darauf, in Berlin im Abgeordnetenhaus eine gute Innenpolitik zu machen für die Piratenfraktion. Ich bin jetzt gesundheitspolitischer Sprecher und werde mich also in den kommenden 2 Jahren auch noch verstärkt um die Gesundheitspolitik kümmern. Ja, das heißt, da muss ich mich auch reinarbeiten. Und wie man ja vielleicht auch weiß, ist so eine Fraktion als Gebilde jetzt vielleicht auch nicht so ganz einfach.
Ja.
So. Das heißt, auch wenn man jetzt von außen sich so denkt, naja, so ein Abgeordneter, das sind doch jetzt eigentlich die idealen Voraussetzungen, um dann in so einem Vorstandsgremium tätig zu sein. Wäre es, wenn die Fraktion so gut laufen würde, dass man da einfach irgendwie Mitglied ist und die Abläufe alle so klar sind und dass das jetzt nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt, als es tut. Wenn ich mir aber anschaue, wie zeitaufwendig Abstimmungsprozesse innerhalb dieser Fraktion manchmal sind. Ja, also wenn ich mir überlege, dass wir dann auch mal ganz gerne, wenn es zum Beispiel über Personalgeschichten geht, geschlossene Teile machen, die dann mehrere Stunden dauern, sodass wir, weiß ich nicht, Fraktionssitzungen haben, die von 15 bis 21, 22 Uhr gehen, dann nimmt diese Arbeit im Parlament doch einen großen Teil irgendwie ein der verfügbaren Zeit. Und was ich halt auch für mich gemerkt habe, ich war ja ein Jahr lang Fraktionsvorsitzender. Und was ich halt auch gemerkt habe, ist, dass mich diese Tätigkeit als Fraktionsvorsitzender schon auch darin ein bisschen eingeschränkt hat, sag ich mal, inhaltlich arbeiten zu können. Mhm. Ja? Also weil ich einfach so viel administratives Zeug an der Backe hatte, dass eben meine Arbeit im Innenausschuss an der Stelle und auch insbesondere im Kulturausschuss da viel zu kurz kam. So. Mhm. Das bedeutet am Ende des Tages, dass so ein Bundesvorstand dann extreme Mehrarbeit bedeuten würde. Und ich es selber auch natürlich weiß, was das bedeutet, weil ich ein Jahr lang Mitglied in diesem Bundesvorstand war. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte mich auch nicht jetzt ein Jahr lang von Hinz und Kunz auf irgendwie Twitter beleidigen lassen. Hm. Ich möchte mich auch nicht vor irgend so einer Filterblase im Mumble rechtfertigen müssen. Hm. Ja. Und eben genau aus den Gründen, ich sähe dann, und das muss man noch dazu sagen, eben auch das Problem, dass man dann da schnell vorgeworfen bekommt, ja, man würde eigentlich seine Abgeordnetenressourcen dafür einsetzen, um Parteiarbeit zu machen.
Ja.
Ja, also es steht ja in Berlin eine Parlamentsreform an, wodurch die Abgeordneten dann alle mal noch Mittel für ein externes Büro bekommen. Ja? Mhm.
Ja,
was ich ja sehr gut finde, und für einen externen Mitarbeiter. Und so vorwurfsfreudig wie die Partei gegenüber ihren eigenen Mitgliedern und auch Mandatsträgern ist, so vorwurfsfreudig wie die Öffentlichkeit und insbesondere die Presse da ist, sehe ich da schon die Vorwürfe anrollen, so von wegen, man würde dann das Abgeordnetenbüro und den wissenschaftlichen Mitarbeiter, den man sich dann dort, den man dort dann einstellen kann, man würde den eigentlich für die Parteiarbeit benutzen. Mhm. Das fand ich ja auch so geil bei Angela Merkel, jetzt zu dieser ganzen NSA-Affäre. Als sie meinte, ja, sie hätte halt für die Parteitelefonate nicht ihr Kanzlerhandy benutzt, weil sie sich nicht vorwerfen lassen wollte, dass sie für die Parteikommunikation das auf Regierungskosten macht. Mhm. Dann muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil ich meine, die 1.000 Euro, die so ein Mobilfunkvertrag maximal im Jahr kostet, sind, sage ich mal, so gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich halt echt mal so ein Scheiß. Mhm. Dafür ist aber der Schaden, ja, wenn die Bundeskanzlerin abgehört wird, deutlich höher. Ja, aber ich kann sie da an der Stelle voll verstehen, dass sie irgendwie sagt, ich lasse mir doch jetzt nicht irgendwie vom Spiegel oder sonst wem vorwerfen, ich würde da auf Staatskosten Parteiarbeit machen.
Ja, genau.
So, das würde bedeuten, dass wenn ich, weiß ich nicht, jetzt zum Bundesvorsitzenden oder politischen Geschäftsführer dieser Partei gewählt werden würde, müsste ich diese Arbeit entweder von zu Hause aus, von meinem Büro irgendwie machen, was ich ein bisschen schräg fände, oder ich würde mich in die Pflugstraße 9a, in unsere Bundesgeschäftsstelle reinsetzen. Und das sind ganz ehrlich keine Arbeitsbedingungen, bei denen ich denke, dass man so eine Arbeit vernünftig machen kann.
Ja.
So.
Ja.
Und das ganz ernsthaft, ich arbeite lieber sehr hart daran, dass wir in Berlin 2016 den Wiedereinzug ins Berliner Abgeordnetenhaus schaffen, als mich ein Jahr lang in diesem Vorstandsgremium da zu verbrennen. Also ich meine, Pavel hat es ja auch geschrieben, die Leute, die für dieses Gremium kandidieren, müssen halt eigentlich komplett verrückt sein.
Mhm.
Und ich finde es halt frustrierend, weil auf der einen Seite juckt es mir natürlich schon im Finger. Mir liegt viel an dieser Partei und ich möchte die irgendwie voranbringen. Aber auf der anderen Seite sehe ich es nicht, wie man im Moment in diesem Vorstand sinnvoll Arbeit machen soll, so wie der Vorstand und die Partei im Moment organisiert sind.
Ja.
Das heißt, ich bin da überfragt und ich weiß es halt auch aus diesem einen Jahr im Bundesvorstand. Danach war ich erstmal im Arsch.
Ja, klar.
Also nach einem Jahr politischer Geschäftsführer Piratenpartei war ich im Arsch. So.
Ja.
Und ich weiß es nicht. Also ein bisschen Privatleben und ein bisschen Freizeit möchte ich auch noch haben. Und ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form stattfinden kann, wenn ich da irgendein Amt wahrnehmen würde.
Ja.
Und also, was ich jetzt grundsätzlich sehe, ist, weil du ja meintest, du wunderst dich, dass so wenige Mandatsträger kandidieren. Ich gehe davon aus, dass es da eine Reihe von Spontankandidaturen geben wird. Einfach, wenn ich mir das Kandidatenfeld so anschaue, wie es im Moment aussieht.
Ja.
Und das ist aber auch schwierig.
Ja, das ist auch schwierig.
Das ist richtig. Also diese Spontankandidaturen sind deswegen schwierig, weil man damit der Partei im Vorfeld die Möglichkeit nimmt, sich ordentlich mit den Kandidatinnen und Kandidaten auseinanderzusetzen. Ja. Und weil man, und das darf man auch nicht vergessen, solche Parteitage sind eben auch Ausnahmesituationen.
Ja, richtig.
Ja. Und dann lässt man sich möglicherweise von etwas überzeugen, ja, wo man dann vielleicht zwei Tage später sagt, ach du meine Güte, was habe ich denn da gemacht? So, also.
Wobei wir gute Spontankandidaten hatten, Marina Weißband zum Beispiel.
Ja, ungenommen, aber auch Marina Weißband hat gesagt, sie zieht sich aus diesem Vorstand zurück, weil diese ganze Arbeit zu stressig ist, weil sie es gesundheitlich nicht aushält und weil sie sich auf ihr Studium und sonst was konzentrieren möchte.
Nee, schon klar.
Womit ich sagen möchte, ja, das war natürlich für die Piratenpartei extrem gut, dass Marina dort diesen Job gemacht hat und sie ist nach wie vor ein Wahnsinns-Aushängeschild für die Piratenpartei, weil sie eben in der Lage ist, das alles so rüberzubringen, wie sie das tut. Aber auch sie hat ja dann gemerkt, dass sie sich da ein Stück weit übernommen hat. Und wenn sie sich das im Vorfeld von Heidenheim deutlicher vor Augen geführt hätte, hätte sie möglicherweise nicht kandidiert. Ja, was was dann vielleicht dazu geführt hätte, dass sie dann nach diesem einen Jahr Bundesvorstand dann eben auch nicht so fertig gewesen wäre, wie sie es dann war. Womit ich einfach sagen will, diese Spontankandidaturen sind zwar auf einer emotionalen Ebene verständlich, aber besonders rational sind sie nicht.
Ja.
Also, beziehungsweise, ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr rationale Spontankandidaturen gibt, also so Pseudo-Spontankandidaturen, wo man sich halt einfach irgendwie sagt, ja, ich möchte mir den Hässel einer wöchentlichen, also wochenlangen Vorstellerei und Fragestellerei eben ersparen und dann kandidiere ich halt eben spontan. So. Bei einigen Kandidaten erhöht das mit Sicherheit dann auch die Chancen, gewählt zu werden. Ich kann das auch verstehen, warum man das macht, ja, also warum man sagt, ich spare mir die offizielle Ankündigung, weil insbesondere bei Leuten, die dann mehr in der Öffentlichkeit stehen, wird dann natürlich auch wieder alles Mögliche rausgekramt. Ja.
Naja.
Also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich kandidiere für einen Bundesvorsitz, ja, dann würde wieder die SMS mit Ponada rausgekramt werden. Dann würde diese angebliche Vetternwirtschaftsgeschichte rausgekramt werden. Dann würde wahrscheinlich noch rausgekramt werden, dass ich ja zweimal für den Bundesvorsitz kandidiert habe und nicht gewählt wurde. Dann würde noch rausgekramt werden, dass ich ja nicht unumstritten bin. Weißt du, und da habe ich auch überhaupt kein gesteigertes Interesse dran. Und da kann ich auch andere prominente Mitglieder der Partei verstehen, wenn sie dann so sagen, boah, nee, also bevor ich mir den Stress nochmal irgendwie gebe, spare ich ihn mir doch einfach.
Ja,
so.
Ja.
Und das ist halt im Moment so eine ganz ungünstige Kombination, meinen Piraten. Also wir haben auf der einen Seite die organisatorischen Probleme, die ich vorhin mit Organizational Burnout beschrieben habe. Ja, die meiner Meinung nach da sind. Und gleichzeitig haben wir aber auch irgendwie eine Öffentlichkeit oder eine innerparteiliche Stimmung, die, sag ich mal, insbesondere die Leute, die wahrscheinlich mit ein bisschen Charisma und auch der Bereitschaft, sich die Hände schmutzig zu machen, eigentlich in der Lage wären, noch ein bisschen das Ruder rumzureißen, nicht besonders motiviert.
Ja, klar.
Und dann hast du, ich finde das auch sehr komisch, das alles zwar so klar beschreiben zu können, aber ich bin gerade so null motiviert, da selber auch nur irgendetwas zu tun, um diese Situation zu verändern. Mhm. Und das ist halt irgendwie krass.
Ja, das ist ja typisch für Burnout. Von daher ist die Frage, wer eigentlich den Burnout hat. Ne? Also.
Du, ich habe mit Sicherheit ab und zu auch mal so die einen oder anderen Burnout-Symptome. Mhm. Also nicht nur die Partei hat den Burnout, sondern auch die Mitglieder und ich mit Sicherheit zuweilen auch. So, also da schließe ich mich nicht aus.
Ich finde auch das, was du vorhin gesagt hast, dass die alle unumstritten sein müssen, ist ja nicht so. Also man sollte, ich meine jetzt auch die Kandidaten, von denen ist ja keiner unumstritten. Ich finde auch, da muss man den Mut haben, auch mal umstrittene Kandidaten zu haben und die vielleicht auch zu wählen. Also ich meine, ich will dich jetzt dazu nichts bewegen, aber wenn ich mal so sagen könnte, was ich mir gut vorstellen könnte als Doppelspitze, ist das natürlich tatsächlich so eine Doppelspitze aus Marina Weißband und dir, weil man da eben auf der einen Seite so Marina Weißband hat als die, die gerne eingeladen wird, wenn man mal so eine etwas ruhigere Person da haben will. Mhm. Und wenn man halt einen typischen Generalsekretär da haben will, dann wärst du der richtige Mensch. Denn das ist ja tatsächlich so, dass bei den anderen Parteien es da immer so Leute gibt, die dann eben dafür da sind, fürs Grobe da sind.
Ja, klar.
Und so jemanden braucht man auch. Und ich sehe halt im Moment niemanden, der fürs Grobe da ist.
Ja.
Und so jemanden braucht man aber auch im Vorstand, auch für die Außenpräsentation.
Dass man das alles braucht, ist klar. Aber du kannst dir mit Sicherheit vorstellen, dass ich insbesondere nach dieser Situation wieder im Mai und im Juni an meinem Stuhl gesägt worden ist als Fraktionsvorsitzender aus der Mitte der Fraktion heraus, dass da einfach meine Motivation, extrem gering ist.
Ich will dich jetzt ja auch nicht dazu bewegen. Nee, ich will nur sagen, was man so für Konstellationen sich vorstellen kann.
Ich könnte mir das auch super vorstellen, politischer Geschäftsführer zu sein mit einer Bundesvorsitzenden Marina Weißband. Ja? Mhm. Ich könnte mir das sogar vorstellen mit einem Bundesvorsitzenden irgendwie Stefan Körner, wenn man sich da mal auf grundsätzliche Dinge einigt und man dann in, weiß ich nicht, seiner, wenn man da, wenn man sich eben darin verbunden fühlt, dass man sagt, okay, aber diese Partei muss mal wieder auf die Erfolgsspur und diese Partei muss perspektivisch ins Europaparlament, in die Kreistage, in die Regionalvertretung und 2017 spätestens in den Deutschen Bundestag. Ja. Also auf einer, auf einer rationalen Ebene ist das irgendwie alles klar. Aber weißt du, das nach 4 Jahren Piratenpartei, ich erlebe das auch selber, wie sehr man da, oder nicht man, das ist ja das, was du immer, wo du ja immer analysierst bei deinen Sprachgeschichten, wie sehr ich da abstumpfe oder abgestumpft bin über die letzten Jahre. Ja, dass ich Situationen ertrage, wo ich wahrscheinlich vor meinem Beitritt in die Partei gesagt hätte, wie kann man sowas tolerieren, ja? Wie kann man so einen Wahnsinn hinnehmen und ertragen, ja? Und ich irgendwie tagtäglich mir das anschaue und weiß ich nicht, schockiert bin eigentlich, aber innerlich so abgestumpft, dass ich sage, hey, macht mal euren Scheiß. Und verstehst du, ich persönlich komme da auch, nicht raus im Moment, weil ich wüsste jetzt überhaupt, also ich wüsste jetzt auch überhaupt nicht, also selbst wenn ich jetzt zum Bundesvorsitzenden oder zum politischen Geschäftsführer oder sonst irgendwas gewählt werden würde, dann müssen einem die Leute ja auch folgen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn du der Meinung bist, du hast genug Leute hinter dir in dieser Partei, dir dann im Zweifelsfall doch wieder genug Leute den Rücken kehren, um dir deine Arbeit komplett unmöglich zu machen. So, und ich möchte mich darin eigentlich eher ungern aufreiben.
Ja, ja, klar. Zwei Dinge muss ich dazu sagen. Also wie gesagt, ich will dich jetzt da nicht zu etwas verleiten.
Nee, das ist ja klar.
Ich will aber trotzdem zwei Dinge ansprechen. Das eine ist, dass man sicherlich etwas mehr Geduld braucht. Also ich meine, die Reform der Demokratie geht halt nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das war etwas verwegen, dass viele von uns, einschließlich mir selbst, geglaubt haben, man könnte das mit der Liquid Democracy da innerhalb von 1,5 Jahren, 2 Jahren erledigen.
Ja.
Das ist halt nicht so, weil man da eben viel Überzeugungsarbeit leisten muss, eben auch innerparteilich. Und weil man da viele Dinge tatsächlich diskutieren muss, eben wie gesagt auch innerparteilich, ist innerparteilich sogar manchmal schwieriger als als anderen.
Ja, ja.
Also als ich bei der Bundeszentrale für politische Bildung war oder beim Deutschen Beamtenbund, die haben mir viel mehr folgen können.
Ja, ja, klar.
Also das ist dann schon nochmal ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Und zum Zweiten glaube ich auch, wenn wir immer nur auf einige wenige hören, dann entgeht uns auch das, was wirklich abläuft in den Köpfen der Piraten. Also ich glaube, dass da schon eine andere Einstellung ist, als das, was man so auf Twitter wahrnimmt. Also musst du ja denken, also ich will jetzt nicht mit schweigender Mehrheit kommen oder so, oder? Die schweigt ja auch nicht. Aber es ist in der Tat so, dass wenn du die Abstimmungsergebnisse anschaust, nicht zuletzt auch von der SMV, dass es eben doch eine Mehrheit für solche Prozesse gibt. Und auch andere Dinge, ich meine, wenn du auch so in der Podcast-Welt der Piraten dich umhörst, neulich einen neuen Podcast entdeckt, Vogelperspektive heißt der, kann ich bei dieser Gelegenheit gleich mal empfehlen.
Ja.
Da hörst du halt Leute, die mehr so zur Basis gehören. Und wenn du das anhörst, dann denkst du immer, aha, das ist ja interessant. Also warum liest man solche differenzierten Meinungen dann nicht auf Twitter oder so?
Ja,
also es ist dann schon so, dass es bei den Piraten schon noch mehr als eine Meinung gibt und durchaus auch viele Leute, die tatsächlich auch da die Dinge weiterbringen wollen. Ne? Und die das auch sehr abgeklärt sehen. Also bei der Vogelperspektive gibt es auch lange Passagen über dich. Deshalb empfehle ich
das. Ja, wieso? Da gab es lange Passagen über mich?
Ja.
Und wieso? Was erzählen die da so?
Ja, dass du eben Parteiprominenz bist und so. Und es wird halt eben dann auch aber ganz klar differenziert. Also hier ne, sind auch gute Anträge und es ging da vor allen Dingen um die SMV-Debatte. Und da wurde eben auch gesagt, dass du da eben auch diese Position sehr gut verteidigt hast und dass man eigentlich dafür sein müsste. Und dass du da auch offenbar eine ganze Menge Überzeugungsarbeit geleistet hast. Ja, also das, denke ich, sollte man auch wirklich sehen. Ja, also es ist nicht nur so, dass man sagt, nee, wenn was von Christopher Lauer kommt, dann geht das auf jeden Fall schief. Oder Christopher Lauer ist auf jeden Fall umstritten.
Nee,
das stimmt ja nicht. Es gibt solche und solche.
Ja, es gibt solche und solche. Und mir ist natürlich auch klar, dass ich in der Piratenpartei und in der Öffentlichkeit auch eine gewisse, sag ich mal, Fanbase habe und es Leute gibt, die mich irgendwie unterstützen. Und I don't know, also ich ja auch, wenn ich jetzt irgendwie auf anderen Veranstaltungen bin, die jetzt erstmal nichts mit Piraten zu tun haben, mir dann Leute auch sagen, so ja, ach, wenn jetzt mehr Leute in ihrer Partei so vernünftig wären wie sie und so, ne? Also geschissen, ich krieg ja auch ein positives Feedback. Das ist ja nicht nur so negativ, wie ich das jetzt vielleicht erzählt habe, aber ich glaube, was viele Leute halt unterschätzen, bei nicht nur bei mir, sondern eben bei allen Politikern, insbesondere denen, die nach außen hin immer so, ne, wie du gerade so sagst, so fürs Grobe und sonst irgendwas, ne, dass man dann vergisst, das sind halt auch Menschen und denen gehen natürlich Dinge auch nahe. So, ja, und die reflektieren klar. Irgendwie auch. Also meistens denen noch mehr als Leute, die so komplett schmerzbefreit irgendwie durch die Gegend daddeln und weiß ich nicht, ne, kommen was da wolle, so ich sehe es im Moment einfach nicht. Also
ja, also wie gesagt, und ich kann auch nochmal meinen Eindruck, weil wie gesagt in Mecklenburg-Vorpommern und man sieht, also die wenigen Leute, die da beim Landesparteitag waren, die hatten dann auch Probleme und so eine gewisse Spaltungstendenz, aber da waren alle redlich bemüht, die Partei weiterzubringen.
Und ja.
Also ich glaube schon, dass es so einen Konsens gibt.
Du, wir hatten eine Wahnsinns Gebietsversammlung in Pankow. Ja, hatten eine Gebietsversammlung in Pankow, wo wir beschlossen haben, also erstmal haben wir in Pankow ein Liquid Feedback mit bürgerlichen Namen, ja, mit einer klaren Identifizierbarkeit und Akkreditierungsprozess, so wie du es für eine ständige Mitgliederversammlung bräuchtest. Was total geil ist, weil für mich da die Motivation da ist, dass ich irgendwie sehe, okay, das sind echte Menschen, ja, und das ist jetzt nicht irgendwie eine anonyme, diffuse Masse, sondern das sind genau die Piratinnen und Piraten in Pankow, die ich kenne und mit denen ich gemeinsam Politik machen möchte. In dieser SMV in Pankow, sag ich mal, haben wir auch die Anträge für die Gebietsversammlung dann vorbereitet. Mhm. Und dann haben wir dort beschlossen, eine Änderung, sag ich mal, der Bezeichnung unserer Bezirksbeauftragten in Vorstand, wobei das dann vom Landesvorstand wieder kassiert wurde, der uns gesagt hat, nee, das findet er nicht so gut. Aber da müssen wir zum Beispiel in Berlin auch drüber reden. Okay, auf der einen Seite lehnen wir Bezirksverbände ab. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Struktur der Piraten in Berlin auch so an ihre Grenzen stößt, was so Organisationen angeht, um es mal ganz vorsichtig und neutral auszudrücken. Wir haben aber beschlossen, unsere Gebietsbeauftragten mit bis zu 400 Euro im Monat zu entschädigen. Mhm. Ja? Also wenn das Geld reinkommt, also das System sieht so aus, ja, dass wir sagen, es gibt die Gebietsbeauftragten, die Bezirksbeauftragten und die bekommen bis zu 400 Euro im Monat und zwar von einem extra dafür eingerichteten Spendenkonto. Das heißt, die Leute sollen auf dieses Konto beziehungsweise mit diesem Betreff spenden können und wir haben jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Gebietsbeauftragte und wenn es halt nur 50 Euro Spenden im Monat gibt, ja, dann kriegt halt jeder von denen 10 Euro im Monat. Ja? Mhm. Und wenn es halt so und so viel Euro gibt, kriegen sie dann bis zu 400 Euro. Ja? Ja. Das haben wir beschlossen und das ging durch. Ja, also da gab es dann auch jetzt irgendwie keine besonders kontroverse Diskussion und so. Und es war auch kein knappes Ergebnis, sondern das waren immer fast einstimmige Ergebnisse. Ja, mhm. Wir haben das mit der Geschäftsstelle beschlossen, ja, dass wir also eine Bezirksgeschäftsstelle haben wollen. Und wir haben beschlossen, dass wir dass wir versuchen wollen, über Crowdfunding erstmal eine Anschubfinanzierung für diese Geschäftsstelle zu bekommen und so. Mhm. Und das war cool, ja. Mhm. Das sind auch so die Momente, wo ich irgendwie sage, yeah, super, ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch so Momente, wenn wir dann, also Montag ist ja immer dann bei uns Crew mit Adolf Hennecke und so, wo ich dann auch so jetzt so nach wochenlang jeden Montag in einer Raucherkneipe abends sitzen, wo ich mir dann auch irgendwie so denke, ey, eigentlich würdest du Parteiarbeit gerne mal in dafür angemieteten Räumlichkeiten in einer ordentlichen Struktur in einem Dings machen. Mhm. Und es kann eben nicht alles im Abgeordnetenhaus stattfinden. Ja, also warum soll ich Piraten, die in Pankow Politik machen wollen, sagen, ja, kommt bitte in die Niederkirchner Straße 5. Nee,
das geht nicht.
So, das geht also nicht. Halt
das Büro ist schon wichtig.
So,
das brauchen wir auch in Schöneberg.
So, und ich merke aber auch, wie wir da, sag ich mal, an unsere Organisationsgrenzen irgendwie stoßen, ja, weil natürlich dadurch, dass es keine Bezirksverbände geben darf in Berlin, ja, beziehungsweise es darf sie geben, aber wir brauchen 230 stimmberechtigte Mitglieder um und das müssen wir meiner Meinung nach dringend ändern, also auf, ich weiß nicht, 20 oder meinetwegen 23, aber die Quote im Moment ist viel zu hoch.
Und naja, was man auch mal überlegen kann, wäre dieses Projekt der Zombie-Bezirksverbände oder Zombie-Verbände überhaupt. Das war ja so, ist ja so ein Konzept, glaube ich, aus Sachsen.
Ja.
Die machen halt tatsächlich diese Strukturen, aber ohne Schatzmeister.
Ja.
Das heißt, die Finanzverwaltung bleibt damit beim Landesverband. Was ich vernünftig fände, gerade in Berlin, denn da nochmal zigmal Finanzverwaltung zu machen. Mhm. Allerdings geht es auch nur, wenn das funktioniert. Denn wir hatten zum Beispiel in Schöneberg das Problem, dass wir nicht an unser Geld gekommen sind während des Wahlkampfs.
Ja, aber
der Schatzmeister überlastet war. Da kann man nicht mal einen Vorwurf machen.
Ja, aber das Problem mit den, wie du es jetzt genannt hast, Zombie-Verbänden ist ja genau der, dass ja die Finanzverwaltung dadurch nicht weniger wird. Mhm. Ja? Das heißt, im Grunde genommen.
Naja, man hat die Idee schon, dass man einen hauptamtlichen Schatzmeister hat. Nee. Und nicht 4 oder 8 oder 16 nebenamtliche Schatzmeister. Nee,
der Punkt ist halt irgendwie der, dass für den Schatzmeister, der das am Ende des Tages verantworten muss, auf Landesebene, es vollkommen unerheblich ist, ob man Bezirkskonten hat, die er ordentlich buchen muss, oder ob man einen Bezirksverband hat mit einem eigenen Konto, wo jemand dafür verantwortlich ist, es ordentlich zu buchen. Der einzige Unterschied ist, dass er in dem Moment, in dem der Bezirksschatzmeister versagt, genauso viel Arbeit hat, wie er im Moment hat bei der Verwaltung von 12 Bezirksunterkonten.
Nur du wirst bei den, wenn das wirklich einzelne Schatzmeister gibt, dann hast du schon nochmal gewisse Reibungsverluste und du hast mit Sicherheit von den 12 dann, würde ich mal schätzen, 6 oder 7, die nicht so funktionieren, wie man sich das gewünscht hat.
Ja, aber die Frage ist, haben wir denn im Moment von den 12 Bezirken irgendeinen, wo wir sagen würden, ja, der funktioniert so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, die Frage ist ja, wie stellen wir es uns denn vor? Ja, und wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sagen, ich hätte gerne eine schlagkräftige lokale Organisation, die in Pankow dazu in der Lage ist, erstens Veranstaltungen stattfinden zu lassen, zweitens Veranstaltungen zur politischen Arbeit stattfinden zu lassen, also Organisation der politischen Arbeit im Bezirk, im Land und im Bund. Ja. Dann den ganzen Bereich, ich sag mal, Soziales, also auch fröhliches Miteinander innerhalb der Partei. Ja. Und Kampagnenfähigkeit bedeutet, dass du im Wahlkampf in der Lage bist, flächendeckend jeden Tag in der heißen Phase des Wahlkampfes, also so die letzten 4 Wochen, jeden Tag parallel 9 Wahlkampfstände in Pankow zu machen. Das ist nämlich die Scheiße, das führen sich viele Leute vielleicht oft nicht so vor Augen in den Bezirken, ja, aber Pankow ist eine deutsche Großstadt. Ich glaube, der rangiert auch noch unter den Top 20 der deutschen Städte mit 400.000 Einwohnern. So, wir haben für die Abgeordnetenhauswahl 9 Wahlkreise, ja, und die müssen bespielt werden. Und das war auch die Scheiße in der Bundestagswahl, dass wir es nicht geschafft haben, in jedem Wahlkreis jeden Tag einen Wahlkampfstand zu machen. So. Und das heißt, das sind alles Anforderungen an die Struktur, die natürlich nicht auf einmal kommen, weil man jetzt sagt, wir haben einen Bezirksverband mit einem Bezirksvorstand und so weiter und so fort. Aber ein Bezirksverband mit einem Bezirksvorstand wäre, wenn er gut funktioniert, zumindest in der Lage, es zu tun. So.
Ja.
Ja. Sonst noch was zur Vorstandswahl? Jetzt sind wir etwas abgeschwiffen.
Ja, aber das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, den du da hast. Also müssen wir drüber nachdenken. Gut, Vorstandswahl, ja, jetzt zurück zur Vorstandswahl. Also es gibt
Kandidaten. Wir hatten keine Spontankandidaturen.
Die könnten vielleicht noch kommen, das denke ich mal.
Ja.
Und ja, wir wollten uns ja jetzt das den Kommentar von einzelnen Kandidaturen sparen.
Aber ich kann auch allgemein was dazu sagen, hier, ne, weil ich ja eben schon meinte, hier an ihren Taten soll man sie erkennen. Ne? Also ich kann aus eigener Erfahrung, jetzt aus 4 Jahren Mitgliedschaft in der Piratenpartei, sagen, dass sich Menschen durch so ein Vorstandsamt nicht besonders ändern. So. Das heißt, Leute, die auch vorher schon wahnsinnig viel irgendwie getan haben für die Partei, ja, die tun auch danach wahnsinnig viel.
Genau.
Und Leute, die vor allen Dingen gescheit dahergeredet haben, die reden auch weiterhin gescheit daher. Und ich wäre immer vorsichtig bei Kandidatinnen und Kandidaten, die sagen, es ist mir wichtig, die Kommunikation innerhalb der Partei zu verbessern. Weil da ist es eine Sache, die sagen, seit ich diese Bundesvorstandswahlen erlebe, alle Kandidaten. Alle Kandidaten sagen immer, ja, wir müssen die Kommunikation auf allen Ebenen miteinander verbessern. Und bla bla bla. So. Ansonsten sollte man sich, glaube ich, auch noch mal anschauen, wie die Leute so, die da kandidieren, was die so auf Twitter schreiben. Ja. Weil wenn sie dann in irgendein wichtiges Amt gewählt werden, ja, wird das, wird die Öffentlichkeit ihr Augenmerk auf sowas lenken. Und was ich noch sagen kann, ist, dass man sich einfach mit der Frage auseinandersetzt, wie glaubwürdig finde ich das, was die Person da sagt. Ne? Also wir haben da ja auch Leute, die jetzt schon länger in der Partei dabei sind. Und dann muss man sich halt einfach fragen, okay, da verspricht mir jetzt Kandidatin oder Kandidat XY folgende Dinge. Und was hat diese Person denn vorher schon gemacht und wie realistisch oder unrealistisch ist es da an dieser Stelle?
Genau, das muss man natürlich gucken. Und das sind ja nun auch Leute, die zum Teil vorher schon auch Ämter hatten oder andere Aktivitäten an den Tag gelegt haben.
Ja.
Da kann man sich ja dann ein Bild sehr gut machen.
Ja.
Das sollte man auf jeden Fall tun. Und das ist auch gut, dass eben, wenn halt nicht unbeschriebene Blätter kandidieren, sondern Leute, die man irgendwie kennt aufgrund ihrer Tätigkeiten, die sie schon gemacht haben. Und dann kann man es auch gut beurteilen. Nee, das finde ich, das gehört auf jeden Fall dazu. Also man kann zwar bei den Piraten relativ hoch schnell einsteigen, aber ein bisschen Vorlauf ist manchmal ganz gut. Ein
bisschen Vorlauf ist manchmal ganz gut.
Gut, ich habe auf der Liste der zu besprechenden Dinge aber auch noch, was sonst da passieren wird auf dem...
Ja, das Europa-Dings hatten wir noch.
Ne? Ja, also erstmal Satzungsänderungsanträge, da gibt es auch ein paar, unter anderem SMV à la carte. Ja, muss man mal gucken, was dabei rauskommt.
Ja.
Also SMV ist mal wieder in der Diskussion.
Ja.
Ein Antrag von Incredible. Und dann halt Europa-Anträge. Und die Europa-Anträge sind, glaube ich, auch wichtig.
SMV à la carte ist von Incredible.
Ja.
Ah, sehr gut. Ja, die hatten ja ihre, die letzte SMV-Con war ja in Baden-Württemberg, ne?
Mhm. Also ja, das so, ist eben auch wohl das Ergebnis daraus.
Also ich sag mal so viel zu dem Thema, ne? Man hat Pferde schon kotzen sehen. Also klar, wenn man mich jetzt 2010 gefragt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht gesagt, dass eine Veranstaltung zu einer ständigen Mitgliederversammlung mal in Baden-Württemberg stattfinden wird, ne? Also es ist jetzt nicht Hopfen und Malz verloren. Ja, bei den Europa-Anträgen gibt es einen Antrag von Klaus Peukert, ne?
Ja, genau. Da brauchen wir aber nicht viel zu sagen, denn da habe ich schon drüber gepodcastet mit Julia Rehner. Das ist eben dieser kurz und knackig.
Ja.
Und also der ist natürlich irgendwie sehr überzeugend.
Ja.
Und ich denke, das ist so ein Minimalkonsens, auf den man sich einigen kann. Und ich finde es auch gut, wenn man halt so einen kurzen Antrag hat, der auch einen Rundumschlag darstellt, also der alle möglichen Politikbereiche abdeckt, als den Antrag, der jetzt sehr hochgerankt ist, mit Bildung. Es gibt ja Europawahlprogramm Bildung, aber das passt natürlich nicht, wenn wir hinterher zur Europawahl einen Antrag nur haben, also, in dem es heißt Europawahlprogramm Bildung. Haben wir natürlich mehr, aber auch bei Europa. Und Bildung halte ich zwar auch für wichtig, aber Bildung ist nun mal vor allen Dingen Ländersache. Und da sehe ich auch hier bei dem Europa-Antrag Bildung ein paar Probleme drin, weil der da in die Länderkompetenzen eingreifen will. Und das ist natürlich immer ein großes Problem.
Ich möchte auch noch mal etwas für kurze und knackige Anträge, die sagen, was wir wollen und nicht sagen, was wir nicht wollen, die Lanze brechen, weil ich das bei unserem Bundestagswahlprogramm sehr, sehr schade fand. Mhm. Ich habe da ja mit Petra aus Pankow über das Programm Innenpolitik gepodcastet.
Ja.
Und was da teilweise an Forderungen drin stand, das war schon abenteuerlich. Mhm. Also nur mal so ein Beispiel: In unserem Innenpolitikprogramm zur Bundestagswahl stand drin, mal abgesehen davon, dass das eher dann eigentlich zu Justiz und Rechtspolitik gepasst hätte, aber es stand im Innenpolitikprogramm drin, dass das Bundesverfassungsgericht auf Antrag einer Fraktion ein Rechtsgutachten zu einem laufenden Gesetzgebungsverfahren machen soll.
Mhm.
Was natürlich komplett verkennt, wie Gesetzgebung in Deutschland funktioniert.
Ja.
Also ein Gericht kann erst etwas zu einem Gesetz sagen, wenn es das Gesetz gibt und nicht währenddessen, weil das wäre eine bedenkliche Vermischung auch von Judikative und Legislative.
Gewaltenteilung ist
aufgehoben.
Und deshalb ist es demokratietechnisch nicht möglich.
Also es wäre schon möglich, aber dann wäre es halt eben nicht mehr so demokratisch, wie wir uns das vielleicht wünschen, wenn Gerichte auf laufende Gesetzgebungsverfahren Einfluss nehmen. So. Und da sind also lauter Sachen drin gewesen, wo ich einfach nur den Kopf geschüttelt habe. Ja? Und mir so gesagt habe, also wen soll denn jetzt diese Forderung zum Beispiel von den Piraten überzeugen? Ja. Und da finde ich dann eben ein kurzes Programm, das knapp sagt, was wir als Partei wollen, wo es grundsätzlich hingeht. Ja, finde ich sehr gut. Und ich meine, bei der Europawahl mit der 3%-Hürde haben wir ja auch realistische Chancen einzuziehen. Ne? Also ich habe ja das kurz nach der Bundestagswahl getwittert, wenn die Wahlbeteiligung bei der Europawahl ungefähr so hoch ist wie 2009, ja, und wir ungefähr so viele Stimmen bekommen wie bei der Bundestagswahl, dann haben wir 3,5%. So, und wären damit über der 5%-Hürde. 3%-Hürde. Warum gibt es eigentlich eine 3%-Hürde? Ich verstehe das nicht. Wird dagegen nicht auch noch geklagt?
Ja, wird auch noch gegen geklagt, ja.
Ja.
Das ist immer noch seltsam. Aber gut, es gibt die halt jetzt im Moment, davon müssen wir ausgehen.
Ja.
Und damit, aber trotzdem, ich denke, die 3%-Hürde ist zu nehmen von der Piratenpartei, wenn sie sich nicht ganz dusselig anstellt. Also das müsste eigentlich klappen.
Wobei ich ja sagen muss, dass nächstes Jahr ich die Kommunalwahlen für die Piratenpartei
sehr richtig,
viel wichtiger finde.
Ja, das ist
also
auch wichtig. Das
ist, wir haben eine Kommunalwahl und wir haben drei Landtagswahlen. So, und gerade.
Nee, wir haben zwei Kommunalwahlen.
Was?
Wenn ich das richtig sehe.
Na, wir haben zwei Kommunalwahltermine, aber bei diesen zwei Terminen wählt fast ganz Deutschland
seine
Kommunaldinge.
Genau.
Also wir haben im März haben wir Bayern.
Ja, genau.
Und dann haben wir gleichzeitig mit der Europawahl.
Ja.
Also fast ganz Deutschland. Ja, ich kriege es jetzt gar nicht aufgezählt, aber es sind, glaube ich, 11 oder 13 Bundesländer insgesamt, die nächstes Jahr Kommunalwahlen haben. Mhm. Und wir haben noch die Landtagswahlen in, was war das, Sachsen, Brandenburg und Thüringen, ne? Oder was? Sachsen-Anhalt, ich bringe die immer durcheinander. Müssen wir nochmal nachgucken. Mhm. Aber es wäre natürlich schon gut,
ich hatte mal Wahlen 2014.
Es wäre natürlich schon gut, wenn, sag ich mal, zwei Jahre vor der Berlin-Wahl in Brandenburg die Piraten in den Landtag einziehen würden.
Ja.
Ja, das wäre ja ein sehr gutes Zeichen. So. Ja. Und so wichtig das ist, dass wir im EU-Parlament auch über Glühbirnen abstimmen und über die maximale Wattzahl von Staubsaugern. Mhm. Die haben sie ja jetzt gesenkt. Hast du das mitgekriegt?
Nee, aber weiß ich nicht.
Naja, die maximale Wattzahl von Staubsaugern in der EU wurde von 1000 noch was auf 900 Watt gesenkt. Das heißt, wer zum Beispiel noch einen alten Miele-Staubsauger hat, der 1000 Watt kann, der sollte sich mal schnell einen kaufen, weil man die bald nicht mehr kaufen darf.
Ah ja.
Was auch ein schöner...
Kann ich dann keinen Kercher mehr kaufen?
Nee, der hat ja nicht, der hat ja, das ist ja kein Staubsauger, sondern das ist ja ein Hochdruckreiniger.
Nee, da gibt es auch Staubsauger von Kercher.
Echt?
Von Kercher gibt es auch Staubsauger? Chaos Computer Club ein wirklich... tolles Profi-Modell gekauft.
Die saugen dann nass auch, ja?
Die saugen auch nass.
Ich bin mir nicht sicher, für welche Gruppen von Staubsaugern das gilt. Also es kann natürlich sein, dass das nur für den Consumer-Markt gilt und dass es für andere Bereiche, ja.
Also es gibt in Berlin ja so eine Kercher-Niederlassung. Da schlägt das Herz eines jeden Nerds. Ja, muss man jetzt ja nicht kaufen,
weil das
für die meisten zu Hause dann doch eine Nummer zu groß ist.
Ja.
Aber wenn man das irgendwie so halbwegs industriell haben will und kein Plastik da drin, sondern alles irgendwie aus Metall und aus Teflon
Grobstahl
und so, dann ist das schon der richtige
das
Ansatz.
Das stimmt. Nee, ich bin... Bei dem Punkt, das ist eigentlich der Treppenwitz, wenn man jetzt noch die ganze NSA-Geschichte sich vor Augen führt, das ist eigentlich der Treppenwitz bei der Europäischen Union, ja, dass uns diese Leute also vorschreiben können, was für Staubsauger wir kaufen und was für Glühbirnen wir zu Hause einschrauben in unseren eigenen vier Wänden, aber in dem Moment, in dem es um Totalüberwachung gibt man sich ohnmächtig.
Ja,
ja, genau, der Europa-Antrag. Und was haben wir sonst noch auf dem Programm?
Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Sachen wieder, wobei ich ja wirklich sagen muss, also erstmal das Europaprogramm, das wäre schon ganz wichtig und ich glaube auch gerade dieses Kürze.
Ja.
Und dazu sollten dann eben auch noch bei den sonstigen Anträgen das europäische Manifest und das gesamteuropäische Wahlprogramm beschlossen werden.
Ja.
Das geht nur über sonstige Anträge, weil das ja erst in Athen fertig geworden ist und deshalb nicht mehr rechtzeitig für unser normales Verfahren. Aber da das sowieso kein Wahlprogramm von uns ist, sondern von allen europäischen Piraten, muss das ja eigentlich nur ratifiziert werden. Deshalb passt das eigentlich auch besser unter sonstige Anträge.
Mhm.
Und das sollten wir auch auf jeden Fall beschließen.
Einfach, ja, das klingt ja gut.
Einfach, weil wir da sowieso zeigen, dass wir eben mehr als nur eine deutsche Partei sind. Und das macht uns ja wählbar. Ich denke ja auch vor allen Dingen an mich. Ich habe mir ja irgendwann mal am Anfang meiner Wählerkarriere vorgenommen, dass ich nur für Programme stimme, die europäisch sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich, naja. Gut, will ja trotzdem für die Piraten stimmen bei der Europawahl. Von daher ist das schon wichtig. Ja, dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von weiteren Wahlprogrammen, die man, ja, wobei ich dann denke, da wird keine Zeit dafür sein. Also das sehe ich noch nicht. Wo ein paar schöne Sachen dabei sind, wie immer. UTC als Standardzeit finde ich ja toll, aber ist wahrscheinlich nicht durchsetzbar. Ja, gut, müssen wir sehen. Also ich glaube, das brauchen wir nicht weiter in Angriff zu nehmen, weil die sowieso nicht drankommen.
Ja.
Wie gesagt, Satzesänderungsanträge habe ich schon genannt. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann haben wir hier noch, ja gut, wir haben auch noch konkurrierende Europa-Anträge, lang und ausführlich und best of und so. Das halte ich alles für schwierig und naja. Und dann sind die sonstigen Anträge da. Da würde ich sagen, ja, sind halt die Sachen mit der Vergütung, die wir schon angesprochen haben. Ja. Ich denke, das kann man machen. Basisentscheid, weiß ich nicht, was es da gibt. Da sind jetzt welche zurückgezogen worden. Muss man dann sehen.
Ja.
Ja, also das ist es eigentlich. Also so viel ist da gar nicht, was wir da noch machen müssen.
Ja, und Socializen,
genau. Das sollte natürlich auch sein. Ich meine, das ist ja ein wichtiger Punkt. Ja, ich meine, wann fährt man dahin? Naja, weil man die Leute wieder treffen will. Ich meine, das sollte man auf jeden Fall auch als Punkt sein. Deshalb bin ich ja auch nicht so unbedingt ein Freund von dezentralen Parteitagen.
Ja, das ist auch Quatsch.
Weil man dann nicht zusammenkommt. Und dann ist man doch wieder aufgespaltet in so Landesverbände und so, was ich eigentlich denke, was für Bundesangelegenheiten nicht passt. Aber wie gesagt, da bin ich ja der Meinung, da sollte es neben einer Realversammlung, die durchaus sinnvoll ist, eben auch noch eine Online-Versammlung geben. Das sollte auf jeden Fall sein. Also, und am besten nach dem Prinzip von Liquid Democracy. Aber da besteht ja zwischen uns kein Streit.
Ja.
Ja, im Grunde sind wir durch.
Ja. Ja. Dann vielen Dank mal.
Ja, ich danke dir und dann schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal, dann sehen wir mal.
Also bis bald.
Ja, bis bald. Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabauterkast.